Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute aus meiner Sicht mit einer Mega-Folge. Zu Gast war heute Stefan Sachsinger. Ihr kennt den Stefan vielleicht unter The Spirit Body Architect. Darüber sprechen wir auch. Stefan ist mittlerweile Influencer, hat über 1,1 Millionen Follower auf Instagram. Warum ihn die Bezeichnung Influencer nicht so gefällt? Wir sprechen über unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Wir haben eine super coole Reise hinter uns. Über sein Dasein als ganzheitlicher Life Coach, Personal Trainer, Heilpraktiker, Brain and Healing Science Practitioner und wie es dazu kam, über die Natur und warum die Menschen meistens im Akkubetrieb unterwegs sind, die richtige und intuitive Bewegung und vieles mehr. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei einer neuen Ausgabe Verstoffwechselt. Verstoffwechselt, der M2H-Podcast
mit Marie und Markus Hörmann.
Stefan, schön, dass du da bist heute. Mich freut's unglaublich, weil uns verbindet ja eine gemeinsame Vergangenheit. Und wir haben es vorher im Eingangsgespräch, habe ich es dir schon gesagt, mir, meine Frau und ich, wir denken ganz oft an die. Deswegen freut's mich wirklich, dass du heute da bist.
Ja, mich freut es auch, Markus. Danke für die Einladung. Und es freut mich natürlich, dass ihr immer wieder an mich denkt.
Ja, aber eins vorweg, Stefan, wie geht's dir heute?
Du, mir geht's richtig gut. Also ich denke, wenn ich jetzt so zurückschaue auf mein Leben, gab es wahrscheinlich wenig Zeiten, wo ich mich so bei mir und so wohlgefühlt habe mit meinem Leben und wie mein Leben sich gestaltet. Und bin dankbar für jeden Moment, dankbar für jeden Tag. Und ja, also mir geht's richtig gut.
Ja, das ist schön zum Hören. Aber das sieht man da auch. Das ist ja wirklich was, wenn man die sieht, egal ob man die auf Instagram oder so verfolgt, man darf ja auch nicht meinen, dass du jetzt mittlerweile schon 57 bist.
Ja, mich wundert selbst, wo die Zeit geblieben ist. Also es ist manchmal auch für mich ganz schwierig. Ich habe es gestern erst zu meiner Frau gesagt, als wir spazieren waren. Es ist unglaublich, wie diese Zeit eigentlich vergangen ist. Und manchmal habe ich noch das Gefühl, irgendwie, ich bin 20, also so von meiner Energie und von meinem Tatendrang her und so weiter. Und auf der anderen Seite bin ich aber froh, dass ich keine 20 mehr bin. Also es ist so ambivalent im Sinne von, es war eine wunderschöne Zeit, eine Zeit der Erfahrungen, des Wachstums, die ich nicht missen möchte, bin aber auch gleichzeitig froh, ja, wie soll ich sagen, froh, dass ich jetzt da stehen kann in meinem Leben, wo ich jetzt eben gerade bin.
Ja. Ja, es ist einfach mega, glaube ich, wenn man das sagen kann, dass man sich im Leben einfach rundum wohlfühlt und dass auch alle Entscheidungen, die man so getroffen hat oder alles, was man so erlebt hat, da einzahlen drauf, gell?
Ja, also ich denke, wir alle sind hier, um gewisse Erfahrungen zu machen, um aus den Erfahrungen oder durch die Erfahrungen zu wachsen. Das ist eigentlich der ganze Sinn des Lebens, dass wir einfach über unsere Begrenzungen und über unsere Glaubenssätze und all die Dinge, die wir so vermeintlich irgendwo angenommen haben und selbst irgendwann geklappt haben, dass wir über die hinauswachsen und einfach freieres oder befreiteres, damit glücklicheres und ein sinnhaftigeres oder sinnhafteres Leben leben.
Und du sprichst es ja gerade, das ist ja ganz, ganz großer Teil deiner täglichen Arbeit. Ich hole jetzt mal die Leute da draußen kurz ab, ich habe es mir aufgeschrieben. Seit über 20 Jahren ganzheitlicher Life-Coach. Seit 30 Jahren Personal Trainer, Heilpraktiker, Brennan Healing Science Practitioner und jetzt ja auch mittlerweile sehr, sehr, sehr erfolgreicher Influencer, wenn man das so nennen möchte.
Oder ja, ich nenne es nicht gern so, aber.
Wie darfst du das nennen?
Inspirierer oder Ermächtiger oder Wegweiser, Hinweiser. Mhm.
Viel schöner.
Ich will niemanden beeinflussen.
Ja.
Das Einzige, was mir wichtig ist und was ich letztendlich auch auf Social Media mache, ist, ich teile einfach meine Erfahrungen und wie ich mein Leben lebe. Und anscheinend gibt es Leute, die das inspirierend finden.
Hast du das Gefühl, dass diese Authentizität, die damit ja mitkommt,
ja.
Der Grund ist für den krassen Erfolg der letzten Jahre?
Ich denke schon. Ich denke, wir alle haben irgendwie einen gewissen siebten Sinn und wir spüren als Menschen, wir haben also diese Fühler, diese feinen Fühler. Der eine hat sie mehr ausgeprägt, der andere weniger, aber wir haben sie alle in uns, dass wir einfach fühlen, ob das, was wir sehen, ob uns das inspiriert, ob wir damit was anfangen können und ob uns das auch in unserem eigenen Leben in irgendeiner Form weiterbringt, uns wachsen lässt und uns hilft, uns selbst einfach zu entwickeln. Definitiv.
Das ist total schön, weil ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum, dass dein Kanal unglaublich authentisch ist, weil jetzt kenne ich dich ja auch, wir haben vorher gerade drüber geredet, ja doch schon eine Zeit lang. Und so wie man die im Alltag erlebt, ich finde es natürlich super toll, dass das nicht irgendwie gespult ist. Also alles, was du da teilst, so wie du redest, so wie du die gibst, so wie du die bewegst und wie auch immer, dass das einfach ein Teil von deinem Leben ist und du das einfach teilst im Endeffekt.
Ganz genau. Und so hat es auch begonnen. Irgendwann vor 3-4 Jahren habe ich einfach Instagram-Seiten quasi, wie sagt man denn, einfach aufgesetzt und dann einfach nur um letztendlich auch auf Social Media eine Visitenkarte zu haben für meine Arbeit oder für meinen Job. Und das ist dann irgendwo einfach ganz natürlich, hat das angefangen zu wachsen. Dann sind ein paar Videos viral gegangen und seitdem wächst es in einer Tour. Also, und klar, irgendwo muss schon eine gewisse Energie dahinter sei, dass es einfach so immer größere Kreise zieht, sage ich jetzt mal. Das ist wie wenn es dann Stor irgendwo in einen stillen Gebirgssee oder so rein wirfst und der ist erst ganz flach und du schmeißt den Stor rein und kannst beobachten, wie quasi diese Kreise immer größer werden und irgendwann einfach immer mehr mit ins Boot holen sozusagen. Und das ist so mein Gefühl, was ich habe mit meiner Social-Media-Geschichte.
Ja. Jetzt ist das ja wirklich, also es ist mittlerweile echt eine Riesengröße angenommen. Ich habe es mir da einmal niedergeschrieben, gell? 1,1 Millionen Follower auf Instagram, 280 auf Facebook, 230.000 auf TikTok, 18.000 auf YouTube. Da kommt ja eine extreme Verantwortung damit oder mit sich. Gell? Weil wenn man jetzt mal schaut, ich habe es mal verglichen, wenn man jetzt also ein paar deutsche Politiker anschaut, da kommt keiner hin an die Reichweite.
Das kann ich leider nicht beurteilen, weil denen folge ich leider nicht.
Ja, nicht. Aber mir hat's einfach nur interessiert, weil ich mir gedacht habe, jetzt lass mich einfach mal, geschaut, so ein paar TV-Moderatoren oder so, weil ich mir gedacht habe, du, was heißt denn das eigentlich? Weil ich weiß tatsächlich, ich bin auch so wenig auf Social Media unterwegs. Aber ich habe mir dann schon echt auch gedacht, das ist eigentlich krass, was da für eine Verantwortung mitkommt.
Das stimmt.
Wie gehst du damit um?
Also ich sehe das genauso. Ich sehe das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich sehe das wirklich also ein bisschen als einen Auftrag oder fast eine Mission. Ich sage jetzt mal einfach, das Leben benutzt gewisse Leute für irgendwelche Dinge, um eine gewisse Message einfach zu teilen. Und deswegen ist mir auch sehr wichtig, dass ich einfach bei allem, was ich in irgendeiner Form teile, egal ob das eine Story ist oder real, dass es irgendwo stimmig ist und ich prüfe das auch, ist das wirklich das, was ich teilen möchte was geteilt werden möchte durch mich, eher als, dass ich mich hier hocke und sage, okay, was möchte mein Ego jetzt posten, damit es möglichst erfolgreich wird. Es sind komplette zwei unterschiedliche Universen. Deswegen ist mein Name auf Instagram Spirit Body Architect und jemand, der ein Architekt ist, der hilft einfach, etwas zu erbauen, etwas zu kreieren, etwas zu entwickeln, etwas auf den Weg zu bringen. Und so habe ich mir irgendwann mal gesehen oder so mit dem Auftrag gespürt. Und das ist auch mein Ding. Also es ist eine ganzheitliche Geschichte und mir ist wichtig, dass jeder, der mit einem Post von mir in Verbindung kommt, dass sie der in irgendeiner Form was rausziehen kann. Also Stichwort Mehrwert. Ich mag das Wort zwar nicht, weil es ist auch schon so abgeklatscht, aber es sollte einen gewissen Sinn ergeben. Egal, wer es liest, Egal, ob jemand jetzt total unsportlich ist oder der totale Crack oder ob jemand total linear denkt oder auf einem spirituellen Weg ist, für jeden sollte irgendwo was mit dabei sein. Und das Wichtigste ist eigentlich nicht unbedingt die Message, die man lesen kann oder die man sieht, sondern der Kontext oder der Spirit oder der Vibe. Und auch das, was zwischen den Wörtern ist, was man quasi, was man aufnimmt, ohne dass irgendwo der Verstand es aufnimmt, sondern dass du irgendwo einfach spürst, da ist was, ich kann es nicht benennen, aber ich kann es spüren. Und jetzt drücke ich mal auf Follow, weil ich habe das Gefühl, wenn der weiter so postet oder wenn da immer wieder Inspirationen kommen, dann kann mir das in meinem Leben in irgendeiner Form helfen. Mhm. In welcher Form oder auf welcher Ebene auch immer.
Einfach zuträglich sein.
Ja, ganz genau.
Ja. Und das muss ich schon sagen, deswegen The Spirit Body Architect nennst du dich auf Instagram, du hast es gerade gesagt. Dieses Thema, dass da jetzt Spirit vor Body steht, habe ich ja bei dir auch kennenlernen dürfen. Und es ist jetzt halt, wenn man die jetzt halt so sieht, dann sieht man erst einmal einen eindrücklichen Körper. Also das ist ja jetzt nicht von der Hand zu weisen. Deine Story hat auch ein bisschen so angefangen, gell? Vom Personal Trainer ist das losgegangen. Aber wie hat das angefangen, Stefan? Wie bist du in den Bereich reingekommen, das gesagt hat, erst einmal Personal Training, die körperliche Arbeit ist da wichtig. Und vor allem, wie kam dieser Schritt hin dazu, dass du gesagt hast, hey, schau her, das Mentale oder der Spirit, diese Energien, diese Frequenzen, die da so da sind bei uns, um uns rum, in uns drin, sind eigentlich viel wichtiger. Oder sind notwendig, um den Körper erst zu ermächtigen.
Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also prinzipiell war ich eigentlich von klein auf ein Sucher. Ich denke, wir sind alle irgendwo Sucher. Und zwar die Suche nach dem Glück oder nach der Wahrheit oder nach einem Sinn, nach einer Bedeutsamkeit im Leben und so weiter. Und die Suche hat bei mir halt sehr stark auf der körperlichen Ebene begonnen. Das heißt, ich habe von klar auf sehr viel Sport gemacht in alle Richtungen. Ich war nie irgendwo der absolute Crack, aber ich war immer so im oberen Viertel irgendwie dabei bei all dem, was ich gemacht habe. Und ich habe auch in meiner Kindheit und Jugend hunderte von Wettkämpfen gemacht. Also gerade in der Leichtathletik, jedes Wochenende im Sommer irgendwo auf einem Wettkampf oder auf einem Sportfest und so weiter. Und habe natürlich da schon immer ein gewisses Feedback bekommen aufgrund der Leistung. Aber irgendwo in meinem Leben dann gemerkt, je mehr ich letztendlich das gemacht habe, umso leerer bin ich auch teilweise geworden. Gerade zum Beispiel, wenn ich auch einen Wettkampf gewonnen habe und so weiter, dann war das ein kurzfristiges Glücksgefühl oder kurzfristige ein erhöhtes Gefühl oder man hat sich gut gefühlt. Und dann ist es aber in dem Moment, wo das wieder verblasst ist oder wieder sich verdünnisiert hat, im wahrsten Sinne des Wortes, kam schon wieder die Stimme, beim nächsten Mal musst du noch besser werden oder beim nächsten Mal ist es wichtig, dass du einfach eine andere Ebene erreichst, also im Sinne von, wie sagt man denn, also in einem anderen Kreis oder auf einer anderen Ebene noch Wettkämpfe machst, dass du quasi aufsteigst und so weiter und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, ich komme da in eine gewisse Abhängigkeit meiner Glücksgefühle oder meines Selbstwerts in Bezug auf die Ergebnisse, die ich im Leben geschafft habe. Wettkämpfe und so weiter. In der Schule war ich nie so besonders gut. Das heißt, da habe ich es mir nicht holen können. Ich bin da immer ganz gut mitgeschwommen, aber die ganze Schulzeit hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Im Nachhinein sowieso etwas, was unvorstellbar ist, wie man in so ein System gepresst werden kann, was letztendlich eine reine Limitation ist und eine reine Beschneidung der Flügel, die wir eigentlich alle haben, um abzuheben im Leben. Aber gut, das ist so, da haben wir alle durch müssen. Und irgendwann hat der Körper halt dann begonnen, einfach durch Verletzungen, durch gewisse Probleme körperliche, Beschwerden und so weiter, sich zu melden. Und dann habe ich irgendwann einfach gemerkt, das ist nicht stimmig, das kann es nicht sein. Und ich habe es natürlich auch übertrieben eine Zeit lang mit dem Training. Und wahrscheinlich war einfach mein System für das nicht prädestiniert, auch wenn es mir nie eingestehen wollte und auch wenn ich es nie irgendwie nicht sehen wollte oder nicht sehen durfte, bis ich halt dann irgendwann mit Anfang 20 einen Bandscheibenvorfall gehabt habe und dann gemerkt habe, okay, das ist ein ganz schöner Schuss vor den Bug, den mir das Leben präsentiert. Und das war so die Zeit, wo, also die erste Zeit, wo ich im Leben Demut üben durfte. Und dann kamen gewisse andere Ereignisse mit dazu, herausfordernde Situationen. Ich bin dann Vater geworden mit 28 und dann habe ich irgendwo gemerkt, auch durch das Vaterwerden und durch meine Tochter, dass vieles von dem, was ich geglaubt habe, das richtig ist oder das wichtig ist oder wie Elternsein ausschaut und wie Erziehung in Anführungszeichen zu funktionieren hat, dass das nicht funktioniert. Und bin aufgrund dessen an gewisse Grenzen gestoßen. Und irgendwann habe ich einfach dann durch gewisse Dinge, die im Leben passiert sind, und das Leben führt einen ja auch, wenn man auch bereit ist, sich führen zu lassen, durch gewisse Menschen, die ich kennengelernt habe, durch gewisse Dinge, die ich erkannt habe oder entdeckt habe, dass ich mir einfach begonnen habe, über den Tellerrand hinaus zu informieren erstmal.
Wann hast du gelernt, zuzuhören? Also dem Leben, sage ich jetzt einmal.
Ja, ich denke, das war so in der Zeit, als ich so Ende 20 war. Mhm. Genau so, mit 27, 28 ist das losgegangen.
Und also ich weiß, wie es mir gegangen ist, als unsere Tochter auf die Welt gekommen ist. Mhm. Das ist ja das doch ein echt, mehr als positiver formulieren, ist ja ein krasser Einschnitt. Also es ändert sich ja brutal früh im Leben. Aber also das Wichtigste an sich ist ja, du bist jetzt ja nicht mehr allein. Das heißt, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe gemerkt, okay, ich kann jetzt einfach nicht mehr trainieren, wann ich möchte, sondern oder wie lange ich möchte oder sonst irgendwas, weil ich gemerkt habe, okay, da gibt es was Wichtiges. Mhm. Und das war schon ein Punkt, wo ich gemerkt habe, da in das Gespür rein zum Kommen, zum sagen, okay, priorisieren, was ist jetzt da wichtiger? Und der nächste Punkt ist ja der, dass uns unsere Kinder ja oft Dinge spiegeln, die wir selber noch nicht so ganz drauf haben, in Anführungsstrichen, oder verlernt haben, ob das jetzt ein Thema ist wie Geduld oder was, gibt es ja viel. Hast du da auch so Erlebnisse
gehabt? Ja, definitiv. Also die Kinder, die drücken dir die Knöpfe und speziell die Knöpfe, wo du selbst irgendwo einfach noch in deiner Limitation lebst, wo du selbst irgendwie noch nicht erkannt hast, wie du dich selbst im Grunde genommen in ein Gefängnis fast, würde ich sagen, sperrst und du das Gefühl hast, in dieser engen Konfiguration musst du es in deinem Leben irgendwo hinkriegen. Also ich komme von dem Punkt, dass unsere Kinder einfach aus einem höheren Grund zu uns kommen, dass es gewisse Seelenverträge gibt, die geschlossen werden, bevor wir überhaupt in einen menschlichen Körper inkarnieren und vorher eigentlich schon ausgemacht wird, worum es in dieser Inkarnation gehen soll, wer welche Rolle spielt und wie wir uns gegenseitig helfen, quasi über unsere engen Glaubenssätze und Images und so weiter hinauszugehen, um quasi frei zu werden, um wirklich dieses Leben für das Wichtigste zu nutzen, nämlich zu erkennen, wer wir wirklich sind. Wir sind nicht einfach nur irgendwie ein Körper aus Fleisch und Knochen mit ein paar Konzepten im Kopf, sondern wir sind unglaublich machtvolle und grenzenlose Wesen eigentlich, die hier menschliche Erfahrung machen und nicht umgekehrt. Und daher auch kommt der Spirit vorm Body, weil im Grunde genommen der Spirit das eigentliche Wesen ist und der Körper im Grunde genommen nur das Gewand oder das Kostüm, das der Spirit benutzt, um sich eben in dieser dreidimensionalen Welt, in dieser materiellen Welt auszudrücken. Und Mit Vater werden oder mit Eltern werden kommt natürlich auch Verantwortung. Mhm. Und bei mir war es so, ich habe natürlich auch in der Zeit viel gearbeitet. Wir haben damals unser erstes Haus gebaut und so weiter in jungen Jahren. Und bei mir war es immer schon so, dass ich auch gewusst habe, ich brauche Zeit für die Familie. Es hat sich verändert. Ich bin halt dann 2 Stunden früher aufgestanden, mhm, und habe da mein Training gemacht oder habe da meine Meditationen gemacht oder habe da meine Bücher gelesen und so weiter, sodass es nicht in der Zeit ist, wo jetzt, sage ich mal, die Familie auf ist, sondern ich habe dann immer gesagt, okay, dann muss ich halt einfach 2 Stunden früher aufstehen. Ich bin eher früh aufsteher, ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Und wenn die anderen dann alle aufgestanden sind, dann habe ich schon einen großen Teil meiner Dinge, die mir persönlich als Mensch nach wie vor wichtig waren, die habe ich schon erledigt gehabt. Mhm. Also so war ich früher, so bin ich heute nicht mehr ganz so. Ganz so, ich will jetzt, also Disziplin ist immer noch ein großes Thema für mich, aber nicht diese Disziplin, die letztendlich einen gewissen Preis kostet, sondern ich sprich gern von inspirierter Disziplin. Das heißt, es ist eine Disziplin, die eben aus einer Tiefe aufsteigt, mhm, aus dem Spirit. Daher kommt ja auch das Wort Inspiration, da steckt das Wort Spirit, mhm, drin. Und nimmer eben diese langweilige und öde Schuldisziplin, mhm, die wir irgendwann alle mal aufdiktiert gekriegt haben, so quasi, nächste Woche schreibst du irgendwie Schulaufgabe und so weiter und du wirst an dem bewertet, was da draufsteht und was der Lehrer dann noch für eine Zahl draufschreibt. Mhm. Und nur so Disziplin, also quasi Angst als der Driver für die Disziplin. Inspirierte Disziplin ist komplett angstfrei. Es ist wirklich kreativ, es ist eine Co-Kreation, es ist eine Wahl, die man trifft irgendwie im Leben, und die man letztendlich dann auch, wenn man sich dieser Wahl unterzieht oder diese Steps macht, die einen erfüllt und, mhm, und unglaublich viel zurückgibt.
Mhm. Also im Endeffekt baust du Dinge in dein Leben ein mit Disziplin, die dir wichtig sind, aber ohne diese festen,
ganz genau,
Rahmen, ohne diese Ketten, ohne, genau, sondern du hörst halt einfach in deinen Körper, in dein, ja, Geist, in deinen Spirit rein und fragst auch ab, was ist, absolut, jetzt richtig, was
tut, absolut, gut. Genau. Und das im Englischen kann man es ganz gut, gibt es eine schöne Analogie, weil das englische Wort für, also im Englischen gibt es das Wort Disciple, was nichts anderes heißt wie Schüler sein. Mhm. Und Disciple und Discipline ist in einem Wortstamm sozusagen drin und für mich bedeutet diszipliniert sein, auch ein guter Schüler des, mhm, Lebens zu sein. Einer, der hinhört, einer, der sich führen lässt, einer, der sich lenken lässt und auch bereit ist, sage ich mal, alte Dinge loszulassen und hinter sich zu lassen, weil das im Grunde genommen nur Ballast ist, der das Leben schwer und träge macht und ermüdend am Ende, mhm, des Tages.
In dem Fall hat man im Englischen ein paar ganz gute Ausdrücke, die man, ja, bei uns, absolut, gar nicht so findet.
Absolut. Kann. Also ich mag teilweise die englische ich liebe die deutsche Sprache auch. Ich denke, die deutsche Sprache ist die Sprache, mit der man sich wirklich am präzisesten, mhm, ausdrücken kann, ohne dass ich jetzt irgendwie da ein Experte bin, weil ich kann eigentlich nur Englisch und Deutsch. Aber im Englischen kann man oft etwas leichter ausdrücken, ohne dass man zu sehr aufpassen muss, wen man jetzt da vielleicht irgendwie, dass man nicht ins Fettnäpfchen drückt, mhm, wie sagt man denn, dass man sie quasi nicht irgendwie vergaloppiert. Mhm. Das ist im Englischen leichter, weil gewisse Wörter einfach mehrere Dinge, mhm, beschreiben und viel mehr Raum für Interpretation, mhm, lässt,
ja, lassen. Ja. Das ist eine spannende Geschichte, hat aber wahrscheinlich auch viel mit der Gesellschaft auch zu tun, so ein bisschen.
Ja, also, die Gesellschaft, das ist auch mit die Verantwortung, weil wir vorher von Verantwortung gesprochen haben, dass ich auch sehe, dass durch so einen größeren Social Media Kanal, dass du natürlich da auch schon einen gewissen Einfluss nimmst. Also nicht im Sinne einer Beeinflussung, aber einen gewissen Einfluss nimmst auf die Menschen, die dir folgen und die deine Posts quasi lesen und anschauen, dass das ja auch in deren Dunstkreis und Umfeld was bewirken kann. Und ich glaube, und ich glaube nicht, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass der längste Hebel, den wir Menschen alle haben, immer bei uns selbst ist. Wir können nicht darauf hoffen, dass irgendwie irgendwelche Parteien, irgendwelche Politiker oder irgendwelche Systeme da draußen in irgendeiner Form was ändern. Mhm. Daran glaube ich nicht oder nicht mehr. bei all dem, was man heutzutage so sieht da draußen. Ohne dass ich jetzt da zu viel verfolge, aber ich habe ein Gespür und manchmal denke ich mir einfach nur meinen Teil und ich kann auch gewisse Dinge einfach wirklich nicht konsumieren im Sinne von Medien, weil ich irgendwie das Gefühl habe, um Gottes Willen, also wo bin ich denn da gelandet? Mhm. Und das sehe ich eigentlich, und weißt, Social Media und Internet generell ist Fluch und Segen. Und meine Intention ist, es als Segen zu benutzen. Und der Hebel, der einfach, den ich bewegen kann, den das Leben durch mich bewegen möchte, den versuche ich, solange es geht und das Leben das möchte, auch zu drücken. Und zwar an der Stelle, wo am leichtesten zu drücken ist, nämlich ganz hinten am Hebel.
Ich finde das einen ganz spannenden Punkt, weil den haben wir den letzten Tag tatsächlich auch in verschiedenen Gesprächen öfter gehabt, dass ja jeder Mensch, jede Veränderung, die der Mensch an sich als Individuum haben möchte, kann ja nur von dir aus passieren. Also nur intrinsisch im Endeffekt. Das kann keine Partei sein, das kann kein Ehepartner sein, das kann nichts sein. Am Ende muss ja die Intention oder die Idee erst einmal von dir auskommen und dann kann es in der Umsetzung kommen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch mit die Hauptbotschaft unserer jetzigen Zeit. Mhm. Diese Zeit ist unglaublich spannend und beherbergt ein unglaubliches Potenzial. Weil ich glaube, dass es vielen Menschen ähnlich geht wie dir und mir, die einfach gewisse Dinge einfach hinterfragen und den Sinn hinter gewissen Strukturen nimmer erkennen können oder erkennen wollen. Und dass im Grunde genommen, wenn wir wirklich, ich habe erst gestern witzigerweise eine Story über das gemacht auf Instagram, es gibt ja diesen Satz, wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen, den irgendwann Gandhi mal gesagt hat. Und genau so ist es. Also wir zeigen oft mit den Finger auf andere Menschen und merken gar nicht, dass die restlichen Finger außer dem Zeigefinger auf uns selber zeigen. Das heißt eigentlich hier die Aufgabe und die eigentliche Message ist, fang bei dir an und schau, dass du in deinem kleinen Umkreis, in deinem kleinen Dunstkreis, erstmal natürlich in deinem eigenen System, in deinem eigenen Erleben, in deiner eigenen Energie, in deiner eigenen Vibration, und dass du dich da veränderst, sodass du dich in deinem System erstmal so wohlfühlst, dass du gar nicht mehr auf die anderen zwang musst, sondern dass du aufgrund deines Wohlfühlens einfach eine Präsenz wärst, die aufgrund der Schwingung, aufgrund deines Energiefelds, aufgrund deines Mindsets andere inspiriert, ohne dass du überhaupt erst deinen Mund aufmachen musst. Dass die einfach spüren, in dem Feld oder was der sagt, fühle ich mich wohl. Der hat irgendetwas erkannt, irgendetwas realisiert, irgendetwas entdeckt und lebt es auch. Das hätte ich auch gern. Und das kriege ich nicht, wenn ich auf noch den Fernseher reinschaue.
Und das kriegst du auch nicht, wenn du jetzt rausgehst und sagst, du missionierst oder versuchst, Menschen ganz zu genau missionieren. Ganz sondern genau. Im Endeffekt merkst du ja inspirieren und einfach, genau, das, was du lebst, ja nach außen tragen.
Ja.
Und wenn dann die Leute, ich sage jetzt halt einfach mal bildlich gesprochen, auf den Zug aufspringen, dann ist es eine wunderschöne Geschichte.
Genau.
Und das ist ja das, was mir damals also geholfen hat, weil wir jetzt gerade bei dem Punkt waren, wie bist du dazu gekommen, Personal Trainer zu werden und ganzheitlicher Life Coach, dann ein Heilpraktiker und dann auch wirklich in die Erforschung so von dem menschlichen Energiefeld gegangen bist. Du warst eine Zeit lang ja auch angestellt. Hast irgendwann einmal gemerkt, du irgendwie, so, das fühlt sich nicht gut an.
Ja.
Deine Tochter ist gekommen, ihr habt eine Familie gegründet. Wo ist denn der Punkt für dich gewesen, wo du gemerkt hast, so, du möchtest das selbstständig machen? Du möchtest irgendwie 1:1 Coachings machen oder dann.
Das war eigentlich alles eine logische Abfolge von Dingen. Also durch das, dass ich natürlich mein Leben lang Sport gemacht habe und mit 13, 14 angefangen habe, relativ intensiv Krafttraining, Fitnesstraining zu betreiben, habe ich natürlich unglaublich viel über meinen eigenen Körper gelernt. Mhm. Und ich habe auch immer Dinge irgendwie ausprobiert und erforscht und damit natürlich ein unglaubliches Repertoire oder einen Erfahrungsschatz bekommen, was funktioniert nicht, zumindest in meinem System. Und ich weiß noch, als ich mit 16, 17 regelmäßig im Fitnessstudio war, wie viele Erwachsene, in Anführungszeichen, damals zu mir gekommen sind und mich damals schon um Tipps gefragt haben und Trainingspläne von mir wollten, weil sie gemerkt haben, irgendwie bei dem funktioniert es, bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Und so hat sich das irgendwie hat sich das ergeben, dass ich halt einfach immer, das habe ich halt so nebenbei gemacht, Ernährungspläne damals schon geschrieben und Trainingspläne geschrieben und so, dass ich einfach aus dem Ganzen irgendwo, ich habe natürlich auch noch in einem anderen Berufsfeld damals gearbeitet, aber nebenbei natürlich immer schon diese Dinge gemacht habe und irgendwann habe ich dann die ganzen Trainerausbildungen gemacht und ein Fitnessfachwirt und so weiter und in Studios dann gearbeitet als Geschäftsführer oder als Studioleiter und dann aber irgendwann gemerkt, habe dann auch irgendwann mein eigenes Studio gehabt, mit jemandem zusammen das eigene Studio aufgemacht und habe aber dann nach einer gewissen Zeit gemerkt, eigentlich geht es mir noch viel, viel mehr, als nur jetzt irgendwie ein Business zu betreiben, um wirklich Menschen an die Hand zu nehmen und Menschen wirklich in eine Transformation zu führen, also in eine Transformation, die diesen Menschen wirklich hilft und zwar langfristig und nachhaltig. Und ich habe natürlich gemerkt, dass ich mit meinem Wissen bis dato, also mit meinem damaligen Wissen, nur über den Körper und über die Ernährung einfach nicht weiterkomme oft. Dass Leute immer wieder zurückgefallen sind in alte Muster, obwohl ich doch vermeintlich alles richtig gemacht habe und aus meiner Sicht einen super Trainingsplan und einen super Split und die Ernährung und alles hat passt, aber ich gemerkt habe, um letztendlich auch den Hebel oder die Glaubenssätze und die Emotionen irgendwie zu adressieren, muss ich auch lernen, wie kann ich innerhalb dieser Systeme, also diesen Menschen helfen, wie kann ich ihnen helfen, dass sie einfach auch die eigentlichen Blockaden, warum etwas nicht funktioniert, helfen zu lösen. Und das war so in der Zeit, als ich dann Vater geworden bin. Und dann habe ich ohne irgendwelche Vorkenntnisse und Ahnungen, auf was ich mich einlasse, habe ich mich in einer amerikanischen Heilerschule eingeschrieben.
Und
das war die Barbara Brennan Schule, ja. Genau. Die Barbara Brennan war eine NASA-Physikerin und Heilerin, die von klein auf übernatürliche Fähigkeiten hatte, also hellsichtig war, hellhörig war, in der Lage war, mit der geistigen Welt in Kontakt zu treten und also Channel, ein sehr, 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 sehr machtvolles Channel und die hat eine Schule gegründet in Amerika, irgendwann in den 80er Jahren, sehr erfolgreich und war eigentlich eine Pionierin in der Energiearbeit, also hat auch mehrere Bestseller geschrieben oder eigentlich die beiden Bestseller, die letztendlich dann auch das ganze Feld für Energiearbeit und arbeiten mit tieferen Heilsequenzen und so weiter. Also das war der Öffner, also ihre Arbeit war die Öffnung für diese Arbeit in der westlichen Welt. Und da die war erst in Amerika und die ist aber damals, das war 2001, nach Europa gekommen und das war natürlich dann für mich irgendwie zusätzlich nochmal ein Call, okay, es ist jetzt möglich, dass ich das sogar in Europa mache. Und habe mich da eingeschrieben und war herausfordernd für mich, war etwas, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was es alles gibt. Habe Menschen kennengelernt, die einfach faszinierend waren in jeder Hinsicht. Unglaubliche Freundschaften sind da entstanden. Und habe mich darauf eingelassen und habe natürlich, und darum ging es in erster Linie, die ersten 2 Jahre in dieser Schule um deinen eigenen Prozess. Weil wenn du selbst irgendwo anderen helfen willst, selbst aber nur gefangen bist in gewissen Mustern und gewisse Glaubenssätze und Konditionierungen in dir hast und die nicht adressierst, dann wirst du niemals ein guter Coach werden. Oder wirst du niemals anderen helfen können, weil dann ist es eine reine Projektion oder Hin- und Her-Projektion von Themen und du machst das aus dem Ego oder aus dem Verstand heraus und wirst aber nicht zu einem neutralen Gefäß, durch das Heilung letztendlich bei dem anderen geschehen kann. Also du musst als Heiler oder als Energiearbeiter lernen, dich vollkommen leer zu machen, dass dein Körper, dein Energiesystem wirklich durch höhere Energien genutzt werden kann, um andere zu unterstützen, um anderen zu helfen. Und zwar wirklich so, dass dort etwas so transformiert und verändert wird, dass es aufgelöst ist. Okay, und das hat jetzt nichts mit Psychotherapie zu tun oder auch nichts mit Mentaltraining. Das
ist eine ganz andere Ebene.
Ja. Ist eine komplett andere Ebene. Es ist eine wesentlich tiefere Ebene oder höhere Ebene, je nachdem, wie du es sehen möchtest. Und da ist eben der Hebel am allerlängsten, um dann auch im physischen Körper diese Veränderungen zu spüren. Und als ich das gemerkt habe, dass wenn ich da diese Tools, die ich da lernen durfte, wenn ich die einsetze und es kommt jemand zu mir, der vermeintlich abnehmen möchte oder fitter werden möchte und so weiter und was weiß ich, eine Odyssee an Versuchen hinter sich hat in allen Bereichen, aber ich mich mal hinhocke mit dieser Person, um wirklich zu analysieren, woher kommt es denn eigentlich? Und wir dann wirklich da drauf kommen und sich dieses Problem löst. Und das ist meistens ja wirklich eine energetische und eine vegetative Entladung, die da stattfindet. Dann ist es so, als wenn du hinten unsichtbare Kraxen mit 50 Kilo runterschmeißt und auf einmal merkst, hey, ich bin ja viel, viel leichter. Mhm. Und gerade bei dem Thema Abnehmen und Ernährung darf man diese Dinge nicht unterschätzen. Ja. Weil ein Ernährungsplan ist recht und schön und irgendwelche Analysen sind recht und schön, aber wenn es dann wirklich nur auf der Ebene bleibt, dann ist meine Erfahrung die, manchmal funktioniert es, aber in den seltensten Fällen wirklich auf lange Sicht.
Ja. Ja, und das Spannende ist ja, mittlerweile ist ja soweit, dass du das messen kannst. Also du kannst es ja messen. Wie gesagt, bei uns ist ja so, du hast Leid, da passt die Ernährung, da müsstest du eigentlich gar nichts machen.
Ja, okay.
Die bewegen sie. Ja, das ist alles schön und gut. Aber du spürst schon, dass da ganz andere Blockaden Themen sind. Und wenn du das, also du siehst das auch in der Energiebereitstellung, gell? Dass egal ob Stress, Ängste,
ja, klar,
wie auch immer, ständige Zerrissenheit, ja auch belegbar sind, dass die den Stoffwechsel dann schlechter arbeiten lassen oder halt falsch ansteigen.
Ja, genau.
Und das ist tatsächlich was mir damals ja auch wirklich die Augen geöffnet hat, wo ich gesagt habe, hey, das ist nicht nur, es ist nicht nur Essen, das ist nicht nur Training. Mhm. Ich kann ja ein bisschen aus unserer Zusammenarbeit so ein bisschen was erzählen. Das ist ja, es war ja ganz spannend, weil ich bin ja eigentlich zu dir gekommen, nur als Leistungssportler und habe ja diesen Wunsch gehabt, quasi wieder an meine Leistungsfähigkeit vor der OP anzuknüpfen. Habe mir, also da kannst ja du dann vielleicht mehr da sagen, aber Beweglichkeit war nicht, also das war nicht so meine Stärke auf alle Fälle, körperlich sowie mental. Und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, hey Spezi, du stößt mit dem, was dir eigentlich so von der sportwissenschaftlichen Seite her erzählt wird, ganz schön krass an deine Grenzen. Wie hast denn du das damals eingeschätzt? Also jetzt mal die Arbeit so von uns zwei.
Also prinzipiell ist es natürlich so, dass jeder Leistungssportler, also ich sage jetzt nicht jeder, aber die meisten, schon in einem Druckkontext leben. Weil so ist einfach unsere Gesellschaft. Ja, und die Gesellschaft, die ist, und das noch mal, um das jetzt nochmal kurz vorauszuschicken und in Bezug auf das, was wir vorher gesagt haben, es ist vorherrschende Energie im Moment, bei den meisten ist Angst. Mhm. Und Angst ist einfach ein schlechter Ratgeber, weil Angst bedeutet nichts anderes wie eng sein. Und Angst ist auch ein Nährboden. Okay, ich vergleiche den Nährboden Angst immer mit einem Monsanto-Nährboden. Das heißt, der ist verseucht, da ist ein Haufen Pestizide, Herbizide und was weiß ich alles drin und Glyphosat und was weiß ich. Das heißt, da kann nichts wachsen, was organisch ist, was gesund ist. Und auf so einem Nährboden entsteht dann oft auch Druck und aufgrund des Drucks entstehen natürlich auch gern Verletzungen, weil man einfach nicht frei ist, weil man nicht wirklich, weil keine gewisse Mühelosigkeit da ist, auch zu wenig Freude und zu wenig Leichtigkeit. Und das geht aber genauso. Also es gibt wenige Beispiele im Sport, aber es gibt solche, die einfach aufgrund der Freude für das, was sie tun, erfolgreich geworden sind und nicht, weil sie die härtesten Arbeiter waren und bis einer Zunge am Boden gehängt ist und so weiter und das jeden Tag und viel hilft viel und no pain, no gain und all diese Geschichten. Und dann gibt's einen Demeter-Nährboden. Okay, das ist ein Boden, der ist noch richtig fruchtbar, der wird entsprechend gehegt und gepflegt, der wird immer jedes Jahr wird da was anderes eingebaut, der darf einmal ein Jahr aussetzen und ruhen und so weiter. Und wenn ich da jetzt einen gesunden, organischen Samen reinstecke, dann kann da ganz was anders wachsen, als wenn ich bei dem anderen Boden irgendwie einen genmanipulierten reinhau und mich wundert, dass wenn ich dann sowas auch esse, dass mir das nicht gut dort. Okay? Weil das alles Energie ist. Das Universum muss man mehr im Sinne von Energien und Frequenzen begreifen, als Materie und einfach Physik. Und du bist natürlich damals zu mir gekommen und ich habe natürlich gemerkt, du willst, und das ist ja auch gut, aber du willst zu viel aus einer gewissen Ebene des ich muss oder ich möchte unbedingt, also sprich auch aus einer gewissen Ego-Perspektive. Mhm. Und das Ego ist das kleine Ich, das ist das, was wir nicht sind, mit dem wir uns aber verwechseln. Und das, unsere Gesellschaft ist letztendlich der ideale Nährboden, um uns mit einem Ego, mit dem kleinen Ich, mit einer Begrenzung zu verwechseln und damit natürlich auch im Lebensgefühl haben, irgendwas steckt in mir, ich kann es ahnen, aber irgendwo bringe ich es nicht raus und irgendwo bin ich zu beengt auch in meiner Denkweise oder in meinen Denkweisen und mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, um über meine Grenzen hinauszuwachsen. Und deswegen habe ich, soweit ich mich erinnern kann, einfach begonnen, dir auch Bewegungen anzubieten und dir unterzujubeln, die dein System in der Form nicht gekannt hat. Allein das bringt schon eine gewisse Demut, eine gewisse, also zwingt dich schon fast eine gewisse mehr Beweglichkeit oder Flexibilität im Denken, aber natürlich auch dann im Körper auf der Zellebene zu vollziehen. Und so war es letztendlich. Also man hat gemerkt, dass der Körper einfach reagiert hat. Dass dein Körper, dass dein unterer Rücken auf einmal mehr aufgemacht hat. Dass deine Schultern nicht mehr so weit oben bei den Ohren gehängt sind. Damit, dass das Kinn mehr nach hinten gewandert ist. Dass die Wirbelsäule sich mehr aufgerichtet hat. Dass deine Hüften auf einmal begonnen haben, irgendwo ganz anders mit den Füßen zu kommunizieren. Und all diese Dinge, dass dein Chor in der Lage war oder dass du gelernt hast, dein Chor anzusteuern, auch in Übungen, die jetzt nicht mit Laufen, Schwimmen und Radlfahren zu tun haben. Und all diese Dinge, und das war mir einfach wichtig und so habe ich immer mit Athleten gearbeitet, dass ich sie erstmal so ein bisschen in einen komplett anderen Kontext geführt habe, damit sie überhaupt einmal sehen, wo sie eigentlich als vermeintlicher Leistungssportler eigentlich stehen in Bezug auf Athletik und Funktionalität.
Ja. Ich muss tatsächlich sagen, das war ganz spannend, weil du kommst davor wie der Bewegungslegastheniker tatsächlich. Also mir ist da, glaube ich, so wirklich nachhaltig aufgefallen, wie ich eigentlich meinen Körper zerstöre. Und nicht nur meinen Körper, sondern auch mich als das Wesen, das ich jetzt heute so bin und wie ich zu dir gekommen bin.
Ja.
Und das war ganz spannend. Wir haben das letzte Mal beim Spazieren getroffen. Also ihr seid spazieren gegangen, du und deine Frau, und ich war beim Laufen. Und ich habe dir da auch gesagt, dass das die Arbeit mit uns, also klar mit unserem Ausbilder, mit Manni, der hat das Ganze auch gestessen, aber dann, wie du es vorher auch gesagt hast, triffst du ja auf diesem Weg ganz, ganz viele tolle Menschen, die dir da helfen, weiterzukommen. Und diese Initialzündung, glaube ich, 2022 meine Karriere zu beenden, die, glaube ich, kam mit der Zusammenarbeit mit dir. Also ich habe das oft dann auch reflektiert in der Zeit, weil ich einfach gemerkt habe, schau mal, ja, das ist ja überhaupt nicht das, was du machst. Und wie du es vorher gerade auch so angesprochen hast, was vielleicht dein Plan ist auf der Erde da.
Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst, Markus, weil es ist jetzt eigentlich keine Werbung für mich, aber solche Fälle gibt es genügend, die mit irgendwelchen Ideen und Zielen und so weiter zu mir gekommen sind. Oder lass es uns so sagen, eigentlich hat das Leben diese Leute wie dich auch zu mir geführt, zu dem Zeitpunkt, um einen gewissen Impuls zu kriegen. und die dann komplett andere Wege eingeschlagen haben. Also ich habe zum Beispiel einen, der wollte Footballprofi in Amerika werden und war in Deutschland ein guter Footballspieler und wollte dann übergehen und ist dann in Bali gelandet als Umweltschützer und hat mittlerweile riesige Projekte, die er da auf den Weg bringt, die einfach der Umwelt helfen und die ihn sowas von erfüllen, weil er einfach wirklich seine Mission und seine Lebensaufgabe damit gefunden hat. Und das andere im Grunde genommen, ich will nicht sagen ein Hirngespinst war, aber etwas, was halt nicht aus dieser Spirit-Ebene kam, sondern aus dem Kopf, das muss ich jetzt so und da bin ich reingewachsen und das habe ich mein Leben lang schon gemacht und meine Eltern haben schon so viel investiert da und so weiter, da gibt es keinen Weg zurück mehr. Also das taucht immer wieder auf und diese Erfahrungen mache ich und eben die Leute kommen auch immer wieder mal.
Aber das ist ja das Spannende, dass, also wenn ich jetzt Mio schaue, ich kenne nur Leute, die Ähnliches erlebt haben, aber die dann im Nachgang viel glücklicher sind. Mhm. Und auch, jetzt ist das ja eine Sache der Definition, aber auch erfolgreicher in dem, was sie sind. Und wenn das einfach nur ein tiefes Glück ist.
Ich denke, der wahre Erfolg im Leben ist wirklich, dein Ding zu finden und glücklich zu sein.
Ja.
Okay? Und erfolgreich heißt nicht, weil dass du jetzt der Supercrack bist und super reich wärst und dir einen Haufen materielle Dinge irgendwie anhäufst. Das kann es auch sein. Ich sage nicht, dass das nicht gibt oder dass das nicht der Fall sein kann. Aber aus meiner Erfahrung sind die Leute, die auch richtig reich sind, also materiell reich, auch gleichzeitig spirituelle Menschen, die glücklich sind, die ihren Erfolg wertschätzen und dankbar sind, gleichzeitig aber in der Lage wären, es loszulassen, ohne dass sie also in dem Wissen, sie können trotzdem glücklich sein und zufrieden sein, selbst wenn gewisse Dinge wegfallen. Ich habe das jetzt echt spannend irgendwie gefunden. Ich habe letzte Woche den Joe Rogan Podcast mit Mel Gibson angeschaut. Der sitzt da im Podcast und währenddessen verbrennt seine 13 Millionen Villa da in Los Angeles und klar, irgendwie war das geschockt, aber irgendwie hat er vorher mit seinem Sohn anscheinend telefoniert, er soll das Wichtigste rausnehmen, die Pässe und die wichtigsten Papiere und so weiter, und er hat seinen Podcast da weitergemacht. Also das habe ich irgendwie unglaublich gefunden, wie weit ein Mensch sein kann und muss, um in so einer Situation so zu reagieren.
Das ist spannend.
Ja.
Aber da hat mir zum Beispiel auch viel geholfen, wirklich das, was wir dann auch ja gelernt haben, Dinge anzunehmen, zu akzeptieren, in gewisser Art und Weise willkommen zu heißen. Mhm. Und danach halt auch zu handeln dann. Und halt auch wirklich mal eine Ebene tiefer zu gehen und mal nein zu hören und zu sagen, du, jetzt das Körperliche ist eh und gut, aber was blockiert dir eigentlich wirklich? Und das Spannende war ja dann wirklich diese Gesamtheit, die da passiert ist, und auch, wir haben es vorher im Eingangsgespräch gerade gesagt, wie oft ich an die denke, wenn ich im Kraftraum bin, wenn ich, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, habe einen Podcast gehört, dass du jeden Tag in der Früh meditierst und sowas. Das sind so Dinge, die haben wir jetzt ja damals jetzt gar nicht so großartig besprochen, aber das sind so Sachen, die irgendwie einfach, glaube ich, mit sich kommen, dass man Zeit mit sich in Stille verbringt, dass man zuhören kann, dass man sagt, du, wo stehst du? Also ohne, dass man jetzt irgendwelche Fragen stellt, aber wenn man wirklich hergeht und sagt, du, was ist denn gerade eigentlich? Mal so neu hört, mal so neu spürt. Und das Spannende ist, mit dieser Veränderung habe ich für mich gemerkt, bin ich viel fitter geworden. Also jetzt bin ich 2,5 Jahre kein Profisportler mehr, aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt so fit wie noch nie vorher. Mhm. Mental, geistig, wach, ich kriege viel mehr Sachen mit, also auch spürig, also wenn jetzt jemand gegenüber von mir sitzt oder was, das, was ich damals bei dir ja schon gemerkt habe, ich kann eine Anekdote erzählen, wie ich bin zu dir gekommen, habe klingelt und du hast mir die Tür aufgemacht, hast mich angeschaut und hast gesagt, hey Markus, was ist denn los, passt irgendwas nicht? Das war in einer Zehntelsekunde und ich weiß noch genau, kurz vorher ist was gewesen, was mich so ein bisschen eingeholt hat, wo ich gesagt habe, du hast irgendwie ein bisschen einen Stress gehabt. Und das habe ich damals noch nicht verstanden. Wie da einer die Tür aufmachen kann, mich anschauen kann und sagen kann, du, sag mal, was ist mit dir eigentlich los? Passt gerade was nicht, oder?
Mhm. Ja.
Wie kommt man jetzt in deinem Fall da hin, dass du Menschen so lesen kannst. Und das ist eine spannende Kim gleich noch drauf. Ich habe ein paar ehemalige Klienten von dir gesprochen und jeder hat das irgendwo bestätigt und gesagt, du, ich habe noch nie jemanden getroffen, der Menschen so lesen kann. Also das ist, kann ja einmal am Anfang vielleicht ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen beängstigend sein, aber zumindest beunruhigend, wenn man merkt, oh, schau mal her, der merkt ja genau, wo es bei mir hängt. Also der, da muss ich ja fast die Hosen runterlassen, weil der sieht das ja schon.
Ja, es ist auch ein Training. Ja. So wie ich meinen Bizeps trainieren kann, dass er dicker wird, kann ich auch meine inneren Muskeln trainieren. Okay? Und die inneren Muskeln sind letztendlich Muskeln der Wahrnehmung. Und es ist so, dass die Wahrnehmung erst dann richtig, dass die intensiver wird und klarer wird und selbstverständlicher wird, wenn wir nicht mehr zu sehr irgendwo die Dinge mit dem Kopf versuchen zu analysieren oder zu erkennen. Das heißt, es ist einfach so, es ist, je mehr wir lernen, uns leer zu machen, umso mehr spüren wir, weil wir keine Urteile mehr haben oder keine Vorurteile mehr haben, die letztendlich im Kopf entstehen und dann wieder in irgendeiner Form interpretiert oder zu einer Wertung führen. Also was wirklich eine gute Möglichkeit ist, um seine Wahrnehmungsfähigkeit zu verbessern, zu intensivieren, ist einfach wirklich in Stille zu sitzen. Mhm. Und zwar Stille zu sitzen heißt jetzt nicht unbedingt, dass es komplett still sein muss, sondern Stille ist eigentlich der Kontext unseres eigentlichen Wesens. Das heißt, Stille kann man auch gleichsetzen mit dem Wort Spirit oder Wahrheit oder Bewusstheit. Das heißt, alles, was letztendlich, was wir wahrnehmen im Sinne einer Form, kommt aus dem Formlosen. Und das Formlose ist die Stille. Und das ist unsere eigentliche Natur, unser höchster Vibe. Und je mehr wir natürlich lernen, immer dort zu sein, zeigt uns die Stille oder zeigt uns die Wahrnehmung sofort, was wir eben im Außen, und der Mensch ist Form, okay, wenn ein physischer Körper vor dir steht und auch Emotionen sind Formen, allerdings subtilere Formen, dass man das sofort aufnimmt und sofort spürt, das ist nicht in Balance, das ist nicht im Gleichgewicht, das ist nicht stimmig, das ist nicht zentriert, das ist nicht, der ist nicht in seiner Mitte sozusagen. Und das nimmt man dann auf. Und dann ist es so, dass durch diese Wahrnehmungsfähigkeit, durch diese erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, teilweise sogar Bilder in deinem eigenen System entstehen, die dir sogar zeigen, warum es so ist. Okay? Das mache ich in den wenigsten Fällen. Manchmal ist es angebracht, weil es nämlich genau einfach dann dieser Aha-Effekt ist, wenn man jemanden daran erinnert, du, was war denn da, als du 10 Jahre alt warst? Ich habe da gerade ein Bild bekommen. Und auf einmal kommen schon die Tränen. Oder kollabiert das System, das man versucht hat, jahrzehntelang aufrecht zu erhalten mit Kraft und Willen und ja, keine Schwäche zeigen. Und das ist auch mit der wichtigen Message, die ich lernen durfte in meinem Leben. Der wirklich Starke im Leben ist der, der sich auch erlaubt, schwach zu sein. Und der auch zu seinen vermeintlichen Unzulänglichkeiten und Schwächen und Fragilitäten steht. Die jeder hat. Und ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens versucht, das zu verbarrikadieren. Okay? Möglichst viel Muskeln, möglichst stark, möglichst viel Ego und so weiter, dass mich ja keiner mornen und treffen kann, dass ich vom ersten Erscheinungsbild schon so bin, mit dem lege ich mich lieber nicht um.
Und trotzdem ist es nach hinten losgegangen.
Ja.
Trotzdem. Oder hat es die weitergebracht?
Ja, so, beides. Ja. Und es gibt immer zwei Seiten der Medaille oder der Münze. Und das war einfach mein Weg. Und ich glaube, dass jeder, also zu dem Schluss bin ich mittlerweile schon gekommen, jeder, der einen Leistungssport macht, extrem macht, der versucht damit irgendwas zu kompensieren. Ja. Was auch immer. Ja. Okay? Und ist okay. Ich würde es nicht werten, es ist kein Urteil, weil ich habe es selbst lange Jahre gemacht. Bloß, ich glaube, irgendwann darf auch ein Leistungssportler erkennen, dass ich viel mehr bin als nur das Image dessen, der an seinem Erfolg gemessen wird.
Ich habe das letzte Mal das so beschrieben, dass es so im Nachgang wirklich was für mich irgendwie bezahlte Therapie.
Ja.
ja. Aber es ist wirklich einfach ein Tool gewesen, glaube ich, um sehr intensiv in relativ kurzer Lebenszeit meine Baustellen
aufzudecken. Ein Abkürzer hast du gemacht.
Ja. Ja. Für das muss ich sagen, war es gut. Außerdem haben wir unser mega gutes Netzwerk aufgebaut. Also für den Weg bin ich sehr, sehr dankbar.
Ja.
Aber genauso dankbar bin ich, dass das vorbei sein darf. Und das ist, aber es ist tatsächlich, du triffst so, so, so viele Menschen und die wenigsten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, machen es wirklich aus dieser tiefen Überzeugung und aus dieser tiefen Freude raus. Und ich glaube, die das machen, die sind auch die, die am erfolgreichsten sind.
Und auch am längsten oft erfolgreich sind.
Und gesund und nachhaltig den Sport machen. Ja. Weil das ist dann schon was ich auch gemerkt habe, jetzt gerade auch bei mir. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das alles noch versucht habe durchzumdrucken, ja, war ich Top 2015 mal Top 5 in der Welt, aber zu welchem Preis? Also ich war nur verletzt, ich war nur krank, ich habe keine zwischenmenschlichen Beziehungen gehabt. Ich war aggressiv mir selber gegenüber, nie gegenüber anderen, aber gegenüber mir selber, war impulsiv und so weiter. Es hat eine OP gebraucht, dass ich das Nachdenken angefangen habe und dann Gott sei Dank viele Menschen getroffen. Aber wo ich sage, das ist ja eine Intensität im Leben und die möchtest du ja gar nicht haben. Für das, was du vorher ja auch beschrieben hast, stehst du auf dem Podium und eigentlich auf dem Podium denkst du schon abkackelt da.
Genau.
Kann ich aber noch besser.
Absolut.
Und das reicht noch nicht. Und das hat ja nichts mit Erfüllung zu tun.
Das ist auch mit sehr, sehr intensiver Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Okay. Also nicht nur im Sport, sondern generell. Ja. Und das ist mit wirklich die absolute Handbremse im Leben. Okay? Weil da kannst du noch so ein tolles Fahrzeug haben. Okay? Wenn du mit der Ich bin nicht gut genug unterwegs bist, dann wird jeder Erfolg, den du dir hart erarbeitet hast, der wird dich nie erfüllen. Bis du irgendwann mal checkst, hey, ich brauche bloß auf den Knopf drücken. Okay? Früher hat man einen Hebel betätigen müssen, heute brauchst du bloß auf den Knopf drücken. Wow, okay, das geht so viel einfacher. Ja. Das darf auch leicht und mühelos gehen. Und ich darf mich auch freuen und ich darf auch Freude dran haben. Also es muss nicht unbedingt immer mit einem Haufen Entbehrungen und einem riesigen Willensaufwand verbunden sein.
Ja. Also es hängt am Ende ja brutal viel damit zusammen, dass wir aus den Glaubenssätzen austreten, die uns irgendwo mitgegeben worden sind oder die wir heute erlernt haben, die uns da wirklich blockieren.
Ja, sorry, dass ich dich unterbreche, aber die sind auch oft in Familienmatrixen sehr, sehr vorherrschend. Jeder hat das, okay? Jeder geht da in eine gewisse Richtung und jeder, der dann auch anfängt, also da mal hinzuschauen, ist auch ein Segen für die anderen. Okay? Also so ist es. Das ist oft so, dass dann dass dann die Kinder im Grunde genommen dann zu den Coaches der Eltern werden, ohne dass das jetzt wirklich in diesem wörtlichen Sinne passiert, sondern einfach nur, wie man sich verändert, gibt man immer auch anderen in seiner Familienmatrix die Möglichkeit, oder es ist eine Einladung, hey, schau mal hier, das kommt bei dir auch. So sei immer, ich spüre es nicht mehr mit oder ich trage es nicht mehr weiter. Ich möchte es auch beenden, weil ich einfach auch nicht mehr möchte, dass meine Kinder, also die nächste Generation, weiterhin mit dem zu kämpfen hat oder sie mit dem auseinandersetzen muss.
Jetzt hast ja du in deinem Leben auch einen guten Aufwand zu stemmen, so darf ich das jetzt mal nennen, weil alles. Ja, jetzt nenne ich es trotzdem nochmal Influencer, jetzt ist mir das schöne Wort, was du vorher gesagt hast, entfallen. als Coach einfach eine große Intensität, wie gesagt, auch Verantwortung mit sich kommt. Wie schaffst du das, dass du sagst, hey, Zeiten für mich selber und auch diese Arbeit mit einem selbst, das ist ja auch was nicht aufhört. Also das ist ja immer was, wo man immer wieder reflektiert, wo man immer wieder in sich reinspürt. Und wie schaffst du das, dass du sagst, hey, da heute mal, da bleibe ich bei mir. Mhm. Wenn außen gerade gefühlt die Welt untergeht, weil so viel los ist, dass du trotzdem in deiner Mitte bleibst, dass du das auch schaffst, die für deine Klienten auch, wie du es vorher so schön gesagt hast, leer zu machen und dann wirklich mit voller Aufmerksamkeit dort zu sein.
Mhm. Also es ist mal weniger leicht, mal leichter. Es ist nicht immer gleich. Ich habe, seitdem ich das Social Media mache, unglaublich viel erlernen müssen, dürfen. Die ganze technische Geschichte. Ich schneide meine Videos selber. Ich lasse mir den Content selber einfallen. Ich mache meine Stories selber. Ich habe starke Unterstützung. Das ist meine Frau. Und natürlich aus der Familie auch immer ein bisschen. Da bin ich auch sehr dankbar. Ich habe auch viel lernen können von meiner Tochter und von meinem Schwiegersohn. Und die eben auch beide Social Media machen. Habe oft Tage, wo ich wirklich 14 Stunden arbeite. Mhm. Also das ist keine Seltenheit. Gewisse Dinge sind mir wichtig, die ich nie missen möchte. Ich fange jeden Tag mit einer Meditation an, was letztendlich schon den Vibe setzt für den Tag. Mhm. Also da verbinde ich mich schon mal wirklich mit meiner eigentlichen Kraft, mit meinem Spirit, wie ich das so schön nenne. Das ist natürlich etwas, was nur ein Wort ist, das zu etwas hinführt, aber jeder hat vielleicht eine Ahnung oder eine Idee, von was ich spreche. Vor allen Dingen hat jeder Mensch schon mal gewisse Erfahrungen gemacht, beispielsweise bei einem Sonnenuntergang oder wenn irgendwas sehr, sehr Erhellendes passiert ist im Menschenleben, dann ist es genau so, dass dieser Spirit, von dem ich spreche, dass der einfach sehr präsent war. Also damit setze ich letztendlich schon, sage ich mal, die Schwingung für den Tag. Und dann habe ich einfach schon habe ich mir meinen Kalender natürlich schon so eingerichtet, dass ich weiß, es ist für die Dinge, die anstehen, genügend Zeit. Ich habe zum Beispiel mittlerweile 2 Tage in der Woche, an dem ich keine Klienten mehr annehme. Weil ich einfach weiß, okay, sonst verzettle ich mich im wahrsten Sinne des Wortes und komme zu diesen anderen Aufgaben, die mir auch wichtig sind, eben nicht mehr dazu. Das heißt, ich arbeite an 2 Tagen eben nicht mehr mit Klienten. Und da sind natürlich meine Tage schon geplant. Also da weiß ich, was das Ziel ist, um es zu schaffen. Aber es ist immer die Prämisse oder immer die Idee und die Intention dahinter, so leicht und so mühelos wie möglich. Und klar gibt es Momente, wo ich mal wieder abschlittere und auch merke selber, oh, jetzt stresse ich mich selbst oder Stress entsteht durch was Unvorhergesehenes, das gerade passiert. Und mittlerweile habe ich aber es gelernt, dass ich relativ schnell wieder diesen Trick durchschaue, nimmer in diese Falle tappe und vielleicht durch ein Mini-Break Minute Augen schließen, mich kurz wieder rückverbinden, paar tiefe Atemzüge zu machen, wieder zu resetten quasi, um dann wieder weiterzumachen, ohne dass ich diese Energie mitziehe über den Rest des Tages, was sie natürlich kumuliert und wo du dann wirklich das Gefühl hast, du kannst zusehen, wie der Akku minütlich oder halbstündlich, sage ich mal, weniger wird, wie beim Handy, wo du einfach merkst, oh, jetzt habe ich bloß noch 20%, aber ich weiß ganz genau, dass ich in den nächsten 3 Stunden nicht irgendwo anstecken kann. Also der Unterschied ist, und das ist eine schöne Analogie, wenn ich vom Ego nur über den Körper und nur übers Mind mein Leben lebe, dann bin ich im Akkubetrieb unterwegs. Wenn ich vom Spirit lebe, bin ich ständig an der Quelle angedockt. Das heißt, ich habe den Stecker drin in der Quelle. Okay, das heißt, es fließt immer Energie nach. Es ist wie eine Standleitung. Das heißt, ich bin nicht abgekappt und muss es hier als isoliertes, kleines, begrenztes Einzelwesen irgendwo schaffen, sondern ich bin angedockt und diese Quelle ist ein unendliches, Quelle heißt Unendlichkeit. Das heißt, die kann niemals nicht genügend Energie haben. Das heißt, es fließt ständig nach. Okay, und ich spüre das jetzt auch gerade, wo ich das sage. Also es ist ganz intensiv. Dass wenn du, weil diese Kraft, die lässt vielleicht auch irgendwann am Ende des Tages den Körper ein bisschen müde werden, aber die Quelle selbst ermüdet nie. Und diese Kraft der Quelle kann ich natürlich nur leben und umsetzen und in meine Projekte einbeziehen, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass der Kontext, in dem der Content passiert, dass der eine Fülle ist, die niemals versiegt. Und dass der Körper schon, wenn ich dann gerade, ich habe dann oft meine Trainings noch am Abend nochmal, das ist auch manchmal intensiv, wenn ich dann um 9 Uhr noch in den Kraftraum gehe, bin um 5 Uhr aufgestanden oder um 5:30 und gehe um 9 Uhr noch in den Kraftraum, nach all dem, und mache eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Training. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass wir das lernen dürfen. Weil solche Menschen hat es schon immer gegeben, die in der Lage waren, Unglaubliches zu vollbringen. Aber ich glaube, das war immer nur möglich, weil sie letztendlich an der Quelle angedockt waren. Mhm. Okay. Einer, der meditiert oder ein Yogi. Und der Yogi ist jetzt nicht einer, der die besten Asanas kann, sondern der eigentliche Yogi ist der seine innerliche Freiheit und seine Einheit mit dem Spirit erkannt hat. Das ist ein eigentlicher Yogi. Nicht, weil er irgendwie einen Hacksgurt hinter den Kopf bringt. Okay, manchmal trifft ihr ein bisschen sehr ins Bayerische ab, gell?
Das macht nichts.
Ja, haben wir die dritte aber Sprache. Genau, haben wir die dritte Sprache, stimmt. Und ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeitenqualität, wo wir als Menschheit die große Chance haben, uns einfach mehr wieder rück zu verbinden, weil man sieht es an allen und Ecken da draußen, dass dieses alte System bröckelt.
Ja, und gerade das Thema, was du gerade sagst, diese Energiebereitstellung, also wo kriege ich die Energie her?
Genau.
Ich meine, jeder von uns lebt im Überfluss, Essen haben wir, die meisten essen eh viel zu viel, dann auch noch zu viel vom Verkehrten, aber trotzdem haut einer die Energie ab. Ja. Die meisten bewegen sie vielleicht auch zu intensiv, wie auch immer, vielleicht auch falsch, ja, das sei mal dahingestellt.
Genau.
Aber trotzdem sind sie im Akkubetrieb unterwegs.
Ganz genau.
Und
ganz
das ist, glaube ich, der riesen qualitative Unterschied.
Ja, ja.
Wo hole ich meine Energie her? Ist das jetzt wirklich nur Tracking und ich schaue, du, wie viel kriege ich jetzt zum Essen rein und irgendwelche Kalorien zählen oder du, heute habe ich wieder Workout gemacht, habe mir so richtig schön entlätschen reingehauen.
Ja, ja, ja.
Das ist halt nicht alles im Leben. Das ist sehr ganz eindimensional gesehen.
Ja. Weißt du, Markus, und je älter man wird, und ich bin jetzt schon ein paar Jahrzehnte hier, umso deutlicher spürt man das. Mhm. Der Körper ist vergänglich. Okay. Letztendlich kommt für jeden von uns der Augenblick und keiner weiß es, wenn der letzte Atemzug durch dieses System durchfließt, okay? Und wir müssen alles zurücklassen, was uns so vermeintlich wichtig war. Das heißt, die machtvollste Übung, die wir im Leben, während der Körper noch warm ist, üben können, ist loslassen. Weil das ist die ultimative Übung. Für jeden. Für jeden. Egal wer er heißt und egal wer er war. Und egal, wie oft er olympische Goldmedaillen gewonnen hat und so weiter und so weiter. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo er sagt, hey, was habe ich jetzt davon?
Ja.
Verstehst du? Und es ist alles gut. Und wir haben ja auch gewisse Talente und Qualitäten. Und ich finde, gerade das ist die Verantwortung aus meiner Sicht, die man mehr bei Leistungssportlern wünschen würde oder sehen würde, dass die letztendlich ihren Hebel, den sie haben als Vorbild, dass die den auch mehr in diese Richtung nutzen, dass sie selbst erkennen, ich habe zwar dieses Talent und mir macht Spaß und ich bin vielleicht der Beste der Welt, aber es ist nicht alles im Leben. Okay, Leute, schaut's mal dahin und so weiter und so weiter. Und mir ist das auch bewusst, ich bin auch kein Superman, sondern ich bin ein Mensch und ich mache nichts anderes, wie mein Talent, mein vom Spirit gegebenes Talent irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Wie lang's funktioniert, weiß ich nicht. Und es wird sicherlich eine Zeit geben, wo ich zurückschaue und mich wundert, wie ich das damals alles geschafft habe, weil jetzt ist kein Denken mehr daran. Es ist das Gleiche wie bei mir. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht auf dem Niveau ist, aber ich merke einfach, ich möchte meinen Körper weiter trainieren und ich trainiere gern, aber der Körper braucht wesentlich länger, um zu regenerieren. Ich kann nicht mehr jeden Tag das Gleiche mache oder jeden Tag intensiv mache, weil mir das der Körper sofort am nächsten Tag sagt, du, das war einfach too much, das tut dir nicht mehr gut, du bist keine 20 mehr und so weiter und so weiter. Und trotzdem bin ich so dankbar für dieses Gefäß, dass ich aus Wertschätzung für dieses Instrument ihn regelmäßig gerne natürlich und funktionell bewege, und um mich einfach drin wohlzufühlen. Okay? Stichwort Tempel. Okay? Der Körper ist der Tempel des Spirits, um dem Spirit einen gesunden Tempel anzubieten, durch den er sich ausdrücken kann. Das steht in meiner Philosophie im Vordergrund. Die Gesundheit und je mehr wir auch an der Quelle angeschlossen sind, Stichwort, wir sind uns unseres Spirits bewusst, umso mehr verändert sich auch der Körper und auch jegliches Konsumverhalten. Ein Körper, der sehr stark mit dem Spirit verbunden ist, der kauft sich nicht mehr sehr viel verarbeitete Lebensmittel, wo hinten 30 Produkte oder 30 Inhaltsstoffe draufstehen und was weiß ich, und ich muss da unbedingt hin, weil das gibt's morgen in der Früh in dem Supermarkt oder in dem Discounter zum Sonderangebot. Sondern ich weiß einfach, hey, damit schädige ich mich eigentlich oder damit bestrafe ich eigentlich diesen Körper, als dass ich ihm in irgendeiner Form was Gutes tue. Also da ist jetzt wieder Stichwort Longevity, was ja heute in aller Munde ist, ist natürlich auch ein ziemlich großer Hype. Aber letztendlich geht es ja auch darum, dass man, wenn wir schon älter werden dürfen, dass wir einen Körper mitnehmen, aber in einem sehr, sehr holistischen Sinne und weniger, weil ich Angst vorm Tod habe, dass ich möglichst lang irgendwie den Tod hinauszögern kann. Was sehr stark auch in gewissen Szenen, die es heutzutage gibt, der Fall ist und die Idee ist einfach nicht, also selber nicht so lebe. Weil wir wissen es alle nicht. Wir zwar sitzen jetzt da, wir haben jetzt eine gute Zeit, wir sind jetzt hier im Hier und Jetzt und wir beide wissen nicht, was morgen ist und was nächstes Jahr ist und was in 10 Jahren ist.
Ja, und das, was du jetzt ja gerade gesagt hast, das Thema Longevity, ich habe gestern mit einem befreundeten Arzt drüber geredet, das kannst du ja in verschiedenste Richtungen ansehen, gell? Klar. Jetzt sagen wir, in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, wo du sagst, hey, du schaust dir dein Spirit oder du schaust dir deinen Körper an, du schaust dir die Ernährung an, also diese eher natürlichen Themen, sowas kann ich natürlich im Sinne dessen, wie unser Körper funktioniert, machen. Und auf der anderen Seite triffst Leute, habe ich erst vor 2 Monaten mitgekriegt, einen Menschen, der im Monat für 1.600 Euro Nahrungsergänzung in sich reinschmeißt. Und das ist jetzt bei weitem nicht das krasseste Beispiel, gell? Genau. Aber wo du denkst, du schaust einmal was da kommt, wie es verabreicht wird, in welcher Zusammensetzung, und du siehst, du es arbeitet alles gegeneinander zu Zeitpunkten am Tag, wo es überhaupt nicht stimmig ist. Hauptsache, eben, ich mache aus einer gewissen Angst heraus, ich möchte nicht krank werden, ich ganz möchte genau. Nicht früher sterben. Mhm. Irgendwas, ja. Ohne in das Gefühl zu kommen. Weil wenn ich das spüren darf, wenn ich sage, also das ist jetzt mein Gefühl, gell? Ich hätte keine Lust, dass ich in der Früh 25 Tabletten einschmeiße, wo das eine gegen das andere wirkt und das gegen das und das gegen das. Das ist ja so weit weg von dem, was natürlich ist, was unser Körper oder alles, was wir sind, eigentlich braucht. Da gibt es ja jetzt mittlerweile ganz, ganz strange Wege, das sagst du, wirklich mit krasse Medikamente und so weiter, dass man irgendwie das Leben länger führen kann.
Ja, das physische Leben.
Genau.
Weißt du, ich komme von dem Punkt, wir leben nur einmal, aber das für immer. Okay, weil der Spirit nicht stirbt. Ja. Okay, wir legen diesen Körper irgendwann ab, wie einen getragenen Mantel, den wir, was weiß ich, 30 Jahre dran haben und der einfach dann irgendwann einfach durch ist. Okay, aber du lebst als Spirit weiter. Und um das geht's auch im Leben. Zumindest aus meiner Sicht und so, was ich alles erfahren musste, durfte und so weiter, hat mir das Leben einfach gezeigt, das ist der wahre Weg, das ist das wahre Leben. Du musst erkennen, wer du wirklich bist. Dann hast du auch einen Spaß und eine Freude in deiner physischen Natur, also in deinem physischen Körper. Und musst aber nicht mehr diese Angst haben, irgendwie, die ja sehr, sehr vorherrschend im Moment gerade ist, also auch kollektiv gesehen. Und jeder, der aufsteht heute und sagt, okay, ich mache mir auf einen weglosen Weg, und das ist der Spirit, weil der Spirit ist nicht etwas, was man erreichen kann, sondern es ist jetzt schon da. Das ist die Natur, deswegen ist es ein wegloser Weg. der hört auf, in diese kollektive Cloud Angst einzuspeisen und wird auch nimmer von dieser kollektiven Cloud zurückgespeist. Das heißt, seine Angst wird immer mehr, weil er ja an dieser Cloud angedockt ist. Sondern der geht, bildhaft gesprochen, früher ist man ja bei der Bank nur an einen Schalter gegangen und hat gesagt, ich kündige dieses Konto. Okay? Und der kündigt dieses Angstkonto und sagt, okay, damit ist jetzt Schluss. Und ich verbinde mich mit meinem höheren Selbst, dem Spirit, und werde damit selber als Mensch viel, viel freier, viel weiter, werde mir meiner eigenen Größe und meiner eigenen Wahrheit bewusst und speise in eine Cloud ein, die unendlich ist, die kein Bubble ist, die schon zum Bersten droht wie die Angstbubble, sondern die einfach generativ ist, allumfassend, limitless und infinite, wie man so schön sagt. Und auf einmal merke ich, hey, ich bin in einem ganz anderen Universum unterwegs. Ich lebe von einem anderen Level, obwohl wir physisch vermeintlich auf der gleichen Ebene sitzen oder andere genauso, aber eigentlich wäre ich von einer komplett anderen Energie gespeist. Und wenn jeder, der aufsteht, ist ein Segen für uns alle. Jeder, der das macht, das kann sich entfachen wie ein Lauffeuer, sodass wir wirklich von der Basis in dieser Welt die Veränderung sehen oder zu der Veränderung werden, die wir uns alle wünschen. Die sie nicht alle wünschen, aber viele oder die meisten.
Hat ja ganz viel mit so einem Urvertrauen zu tun. Hm. Also wirklich weggeht von der Angst und einfach ins Vertrauen geht. Also wir haben das Thema, besprechen wir ja ganz oft, dass sagst du, weil du gerade vorher ja gesagt hast, wir leben ja jetzt im Hier und Jetzt. Ich kann ja nicht einmal sagen, was passiert in 2 Minuten.
Ganz genau.
Gell, also gehe ich da runter und wir fahren ein Auto zusammen, dann war es heute. Ja, aber kann ich ja noch so viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben. Das wird mir für mein Leben an sich relativ wenig bringen. Und vor allem keine Zufriedenheit oder kein wirkliches Glück.
Ja, du bist halt ständig irgendwo, du bremst dich im Grunde genommen selbst aus. Du hast dich wie in ein unsichtbares Gefängnis gesperrt. Okay, du suchst nach Freiheit, erkennst aber nicht, dass die Freiheit nicht da draußen liegt, sondern dass du dich nach innen wenden musst, um zu erkennen, dass du schon immer frei warst und dass du da draußen die Freiheit nie finden kannst.
Und dass das nicht an einem gefüllten Konto liegt oder
an einem
bestimmten Auto oder wie auch immer.
Ganz genau.
Ja. Stefan, für das Thema, was wir gerade jetzt gehabt haben, wo ziehst du deine Kraft her und deine Energie? Ich meine, wie gesagt, ich weiß, dass wir haben da, glaube ich, wir brauchen ziemlich ähnliche Dinge. Aber ich weiß, dir ist Natur unglaublich wichtig. Mhm. Gell? Kannst du das in ein paar Worte beschreiben, was die Natur, was das ist, was für die,
die Natur so ist, ist? Die Natur ist, wir sind Bestandteil der Natur. Die Natur ist nicht etwas, was da draußen ist und wir sind außerhalb, sondern die Natur ist unser Freund, ist unser Seelenpartner. Also Seelenpartner im Sinne von, die Natur gibt uns letztendlich auf einer tieferen Ebene die Energie, die wir dann brauchen, um in der Welt auch die lädt uns auf. Sie erinnert uns an unsere Essenz. Sie verändert unser Energiefeld. Wir können uns mit ihr verbinden. Wir können uns erinnern, woher wir eigentlich kommen und woher wir auch wieder zurückgehen. Wie in der Natur, da kannst du es beobachten. Es ist eine ständige Geburt und ein ständiges, was ist das Gegenteil von Geburt? Ich mag das Wort nicht, Tod, sage ich jetzt mal, sondern einfach ein Übergang. Okay? Es ist eine ständige Transformation. Und das ist das, was in uns auch passiert. In uns selber, wo wir beide jetzt hier sitzen, du weißt das selber, da brauche ich dir nichts erzählen, wie viele Millionen, Billionen biochemischer Prozesse jetzt schon abgelaufen sind, seitdem wir beide da sitzen. Okay? Es passiert einfach, aber wir beide haben im Grunde genommen keinen blassen Schimmer davon, wie es funktioniert. Also irgendetwas macht es. Genauso, was da draußen die Bäume wachsen lässt. und die Bäche fließen lässt. Das ist die gleiche Energie, die jetzt uns hier animiert, uns am Leben erhält. Und an das erinnert uns die Energie, die Natur. Deswegen gehe ich so gern in die Natur. Und wir sind natürlich hier auch wirklich privilegiert und gesegnet, dass wir eben in einem Bereich leben dürfen, in einer Gegend, wo die Natur noch, sage ich mal, weitgehend in Ordnung ist. Und wir genügend Möglichkeiten haben, uns mit der Natur zu verbinden. Aber selbst in der Stadt ist es möglich. Okay? Du kannst dir auch in deinem kleinen Refugium, auf deinem Balkon, in deiner Wohnung oder sonst irgendwas, oder du gehst in den Park, irgendwas, du kannst es so einrichten, dass dich immer etwas auch an die Natur erinnert. Das ist ja in jedem Bereich möglich.
Oder wenn ich jetzt sage, ich bin in München, du, ist es für die meisten leider ganz kurzer Weg, dass ich sage, du, ich gehe an die Isar, ziehe mir meine Schuhe aus, stelle mich barfuß in die Isar rein, genau. spür die Sterne, spür diese Energie von dem Wasser.
Ganz genau.
Das ist ja auch schon Natur.
Genau. Und deswegen ist Natur einfach auch es kann etwas in uns wachrufen, eine Erinnerung. Das, was wir in der Natur so schätzen, wenn du halt auf den Berg aufgehst und siehst irgendwie den Rundumblick und so weiter, das konnte ich an, deswegen gingen Menschen auch gerne auf den Berg, weil man oben eben diesen rundum freien Blick hat. Und gerade im Herbst und im Frühjahr ist es ja oft so, dass unten im Tal nur der Nebel hängt. Und das vergleiche ich immer ganz gern mit dem Verstand, mit dem Ego, mit der konditionierten Suppe in unserem Kopf. Und auf einmal sind wir 50 Höhenmeter drüber und so weiter. Auf einmal merkt man, wie alles sich verändert, der ganze Vibe. Und wir selber verändern uns. Wir sind einfach nicht mehr in diesem engen, begrenzten Mindset gefangen, sondern spüren, hey, wir können wieder durchatmen. Wir sehen die Schönheit der Natur. Wir sehen die Weite. Wir haben einen Weitblick im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist immer die Erinnerung, es ist auch diese Weite, diese Freiheit, die ist auch in uns. Mhm. Und es ist aber auch wichtig, dass wir diesen Weitblick eben und diese Freiheit nicht nur spüren, wenn ich oben auf dem Gipfel stehe, sondern dass ich mir diese Erfahrungen auch mitnehme, wenn ich dann beispielsweise in meinem Bürojob hocke und eben, was weiß ich, 9-to-5 vor meinem Computer und so weiter, dass ich trotzdem diese Erfahrungen lerne, mitzunehmen, auch in andere Situationen oder in ein anderes Umfeld, wenn ich zum Beispiel im Büro sitze, was ja heutzutage viele Menschen machen. Oder in irgendeinem anderen Kontext, dass ich also wirklich es nicht nur in dem Moment genieße, schon auch, aber es auch lerne mitzunehmen und in anderen Situationen zu erkennen und zu leben.
Ja, dass ich mir das auch wiederhole, dass ich sage, ich gehe in energetische Situationen rein, und wenn es nur vom geistigen Auge ist, dass ich mal sage, du, ich bin mir da wieder zurück.
Genau, und du weißt es selber, ich habe mit Leistungssportlern damals diesen Wettkampfcontainer entwickelt, der letztendlich die ideale Wettkampfsituation letztendlich antizipiert oder vorwegnimmt, um das System in diesen Zustand zu bringen. Und genau mit diesen Dingen arbeitet man da dort auch, dass man einfach durch das Vorwegnehmen und durch das Andocken an gewisse Energien auch wirklich spürt, das kann ich dann auch in einer sogenannten Stress- oder Druck- oder Wettkampfsituation wieder abrufen.
Das war tatsächlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Da habe ich damals beim Ironman Texas ja, glaube ich, habe schon mal erzählt im Podcast, unglaubliche Krämpfe gehabt, weil beim Flug irgendwo ein Wirbel versprungen und der Chiropraktiker drüben hat es nicht mehr hingekriegt. Und ich bin 180 Kilometer auf dem Rad nur mit Krämpfe gefahren und habe meine beste Zeit auf dem Ironman beim Radfahren hingeballert, weil ich aufgrund der jetzt eher unguten körperlichen Situation einfach gesagt habe, okay, weißt du was, ich handle jetzt einfach aus der Jetzt-Situation raus. Ich atme, ich verbinde mich, wir haben da super Übungen dazu gemacht, ich habe mich auf die Verpflegung konzentriert und diese 4 Stunden, was waren es, 5 Minuten oder wie auch immer, die sind verflogen, als ob es 20 Minuten gewesen waren.
Ja.
Das war eine Erfahrung, die habe ich so tatsächlich ganz, ganz selten im Leben gehabt, aber das waren Extremsituationen, wo ich gesagt habe, du, ich weiß nicht, wie das dann funktioniert.
Das kannst du mit dem Verstand nicht begreifen.
Nein, das ist wirklich, weil ich habe vom kleinen Zeh bis zum Haaransatz, hat, glaube ich, in meinem Körper alles gekrampft. Also das hat alles weh. Aber das sind Situationen, wo du merkst, okay, schau her, das ist ja Live-Bericht, wo du da mit drin bist, wo du das spürst und wo du merkst, schau, jetzt übernimmt was anders gerade.
Genau.
Und das ist unglaublich spannend, das mal selbst herauszufinden. Ich habe nur eine Anekdote zum Thema Natur und Spazierengehen. Ich bin ja, seitdem ich so mein Leben so verändert habe, immer schon früh spazieren gegangen, weil das für mich eine unglaubliche Kraftquelle ist. Also wirklich einmal ohne Handy, ohne Podcast, ohne irgendwas, einfach nur gehe. Und seitdem ich die kenne, mache ich es barfuß. Und dann ist unsere Tochter auf die Welt gekommen, mei, und wir sind gewagelt am Anfang, gell, wie die einen sind. Und jetzt bei uns da in den Greilinger Pfützen ist ja super, da kannst du ja wunderbar spazieren gehen.
Ja.
Und das war ein schöner Frühjahrsmorgen, also es war jetzt nicht so warm. Aber ich mache das dann immer so, dass ich da irgendwann so ab einem gewissen Punkt, wo ich sage, das passt jetzt, ziehe ich die Schuhe aus und dann stelle ich mich ins kalte Wasser und dann gehe ich wieder zurück. Und von der Stunde, die ich da meistens unterwegs war, bin ich Minimum eine Dreiviertelstunde barfuß gegangen. Mhm. Und dann habe ich von beiden schon, wir kennen ihn beide, einen sehr bekannten Eishockeytrainer hier aus der Gegend, getroffen, der war gerade beim Joggen, da bleibt er stehen, dann schaut er mich an. Sagt der Markus, das mit dem Baufuß geht, das hast du vom Stefan gelernt, gell? Sag ich, ja, genau. Ja, siehst du, dass die Tricks kenne ich schon, hat er gesagt.
Ja.
Aber das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, das kann ich nur jedem empfehlen. Also mir hilft es unglaublich, wirklich mal zum sagen, du kommst wieder zurück zu dir selber. Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so ein Erden, so ein Zurückkommen, so ein Ankommen auch bei einem selber wieder, ja. Egal was
ja,
gerade ist.
Ja, es ist interessant, also dieses Barfußgehen, das hat natürlich auch nicht nur, generell Spazierengehen ist natürlich toll, aber Barfußgehen hat natürlich nochmal eine wesentlich stärkere erdende Wirkung. Du verbindest dich dann tatsächlich auch mit der Mutter Erde viel mehr, also da kommen auch wirklich diese Frequenzen ganz anders durch, weil du ja nicht irgendwie eine Schicht hast, die dich isoliert davon. Es geht anders auch. Okay, aber das kennen die meisten nicht. Das kann man auch lernen, dass das mit Schuhen genauso funktioniert. Aber du hast natürlich wesentlich deutlicheren kinästhetisches Gefühl, auch nochmal tatsächlich haptisch mit dem Boden in Verbindung zu sein, also Haut zu Erde sozusagen. Und ich habe oft, wenn ich mit Gruppen, Fußballspieler, Eishockeyspieler und so weiter angefangen habe zu arbeiten, dann haben die immer alle geschaut, wo ich als erstes gesagt habe, als erstes zieht es mir alle eure Schuhe aus, bevor wir irgendwie uns bewegen und trainieren und so weiter, was für viele herausfordernd war. Viele haben dann weiterhin mit Socken ganz gern trainiert. Ich weiß auch nicht, was da, bin ich auch noch nicht ganz genau dahinter gekommen, was es damit noch auf sich hat. Aber irgendwann haben sie es dann alle gefressen und wahrscheinlich der ein oder andere sogar gemerkt, das ist ganz gut. Mhm. Weil im Fuß ist einfach unglaublich viel, sind unglaublich viele Nerven und die ganzen Impulse, die über die Fußsohle in den Rest des Körpers kommen, sind unglaublich ermächtigend.
Ja. Ja, das ist super. Also das ist auch tatsächlich das Erste, was ich gelernt habe, wie ich mit dir in den Kraftraum gegangen bin. Damals waren wir noch im Fitnessstudio.
Ja.
Danach sind wir dann erst in den Kraftraum gegangen.
Ja, in Vitaria, ja.
Genau, wo wir dann gesagt haben, du, jetzt machen wir das Ganze mal barfuß. War echt super. Aber seitdem kriegst du, das Erste, was ich mache, wenn ich in den Kraftraum gehe, ich schmeiße meine Schuhe weg. Beziehungsweise ziehe ich es eigentlich nur noch an, wenn ich aussehe. Gell?
Ja.
Und das ist echt, also hat mir persönlich wirklich richtig, richtig gut
gemacht. Es ist einfach das Natürlichste und es spricht ja nichts dagegen, schöne Schuhe zu tragen oder es gibt ja auch mittlerweile echt tolle Barfußschuhe. Mhm. Das kommt ja aus der Bewegung, aber ich kann es nur jedem empfehlen, also barfuß zumindest zu Hause oder immer mal wieder ein bisschen ausprobieren, ist auf jeden Fall eine gute erdende Übung.
Du hast es ja gerade auch angesprochen, wenn ich jetzt barfuß bin, dann habe ich eine viel natürlichere Bewegung, auch wenn ich jetzt halt ins Krafttraining gehe oder wir haben angefangen, du hast das damals Free Movement genannt. Möchtest du noch ein bisschen darauf eingehen, wenn du jetzt halt körperlich mit jemand arbeitest, was ist dein wichtigster Fokus? Was sagst du,
Also mein wichtigster Fokus ist erstmal, dass ich, wenn ich mit jemandem beginne zu arbeiten, dass ich den erstmal ein paar gewisse Übungen machen lasse, um zu erkennen, wo in seinem Körper die Blockaden sitzen, wo er gelenkt zu ist, wo er Muskel verkürzt ist, wo Muskelketten verkürzt sind, wo Strukturen abgeschwächt sind, wo die ganze Haltung irgendwo nicht passt und was die Ursache dafür ist. Mhm. Und das ist eben das, durch das, dass ich einfach selber in meinem Leben schon so viel trainiert habe, also weit, weit mehr als 40 Jahre und mit so vielen Menschen gearbeitet habe, dass ich wirklich den Blick habe, dass ich das sofort erkennen kann und darf. Und das ist manchmal schon ein bisschen erschreckend, dass ich, wenn ich irgendwo unterwegs bin, teilweise echt nicht mehr hinschauen kann, weil ich halt sofort irgendwie merke, oh, der müsste seine Hüfte mobilisieren, der hat einen Twist im Becken, der hat, ein innenrotiertes Knie oder der rollt falsch ab und so weiter. Und wie leicht es zu beheben wäre, dass der keine Rückenschmerzen mehr hat oder keine Migräne mehr oder sonst irgendwas, dass ich mich teilweise echt ertappen muss, dass ich da nicht gleich hingehe. Früher war es so, früher war ich ein Zwangsbeglücker, mittlerweile bin ich es nicht mehr, also speziell in die Studios. Oder habe gemeint, ich muss die Leute zwangsbeglücken, die meisten haben gar nicht verstanden, was ich eigentlich will.
Aber das war auch ein guter Name gewesen auf Instagram, der Zwangsbeglücker. Ja.
Aber es war tatsächlich so, früher habe ich ja viel in Studios trainiert, mittlerweile mache ich es ja kaum noch. Also bin ich zweimal im Jahr in einem Studio, bin ich es viel. Im Urlaub manchmal und so, ansonsten einfach draußen oder bei mir in meinem Homegym. Aber auf was würde ich hinaus? Dass ich das halt einfach lesen kann und dass ich halt dann wirklich noch gewisse Tests mache und dann einfach spüre, okay, da müssen wir ansetzen. Und manchmal ist es wirklich so, es ist am Anfang oft ein bisschen, ja, herausfordernd, weil man sich wirklich auf was einlassen muss. Und das kennen die wenigsten Leute heute noch. Okay? Wenn ich heute irgendwo in ein Studio gehe, dann durchlaufe ich meistens den gleichen Prozess. Das heißt, ich kriege ähnliche Übungen, ich werde auf irgendein Gerät guckt und lerne nicht das, was das Wichtigste ist. Das ist nämlich die sogenannte Mind-Muscle-Connection, also die Fähigkeit zu spüren, wenn ich mich bewege, was in meinem Körper passiert, welche Muskeln arbeiten und wie sich der Muskel anfühlt, wenn er arbeitet und wie der Muskel von anderen synergistischen Muskeln noch unterstützt wird. Das heißt, ich mache eher eine Bewegung, weil der Trainer gesagt hat, jetzt drückst du das Gewicht von A nach B, machst das 12 Mal und das 3 Mal hintereinander und dann gehst du zum nächsten Gerät. Und nebenbei schaue ich, was die anderen machen und höre noch einen Podcast oder was weiß ich oder sonst irgendwas oder schreibe noch ein paar WhatsAppen und so weiter währenddessen in jeder Satzpause und wundert mich dann, dass mit meinem Körper nichts passiert. Und das ist halt das Schöne, deswegen liebe ich die 1-zu-1-Arbeit, auch wenn ich es nicht mehr so viel machen kann, weil meine Kapazitäten einfach begrenzt sind, weil ich einfach spüre, da passiert was bei den Leuten. Okay, die sind jetzt nicht irgendwie, die sind an der kurzen Leine. Also im positiven Sinne, weil ich einfach wirklich überprüfe, was die mache und teilweise schon so intensiv das versuche zu vermitteln, bis es derjenige echt spüren kann. Ja. Und um das geht's. Und deswegen habe ich das damals Free Moving genannt. Ich habe ja früher schon sehr viele Kurse im Studio gegeben und dann war ich aber eine Zeit lang mal komplett weg, weil dann war mein Weg einfach wirklich eigentlich nur alternative Heilmethoden, Spiritualität, Energiearbeit und so weiter. Das war einfach mal 10 Jahre ein totaler Fokus in meinem Leben. Da habe ich meinen eigenen Sport gemacht und habe eigentlich mehr Energiearbeit gemacht im Sinne einer Arbeit mit Menschen als Personal Training. Später habe ich es dann wieder aufgenommen, weil ich gemerkt habe, allein das ist es auch nicht. Und das war auch ganz interessant, weil vorher war es nur das, dann war es nur das. Okay, ich bin halt auch zu Extremen mal geneigt. Mittlerweile habe ich das schön konsolidiert und habe einfach eine schöne, balancierte Toolbox, die ich nutzen kann, genau für das, wie ich es eigentlich brauche und wie es für jemanden gut ist. Und das finde ich jetzt einfach, das ist genau der Punkt, was ich eingangs gesagt habe. Da bin ich einfach sehr, sehr dankbar, weil das ist der Weg, den ich gegangen bin, der mir zu dem, wer ich heute bin und was ich heute auch vermitteln kann, geführt hat. Und nochmal auf Freemoving zurück. Freemoving hat für mich geheißen, es gibt keine Musik, die Leute stehen barfuß da und es gibt keine Hilfsmittel. Dein Trainingsgerät ist der Körper. Und das ist das genialste Trainingsgerät an sich schon, das man haben kann. Ich sage nicht, dass nicht alles andere seine Berechtigung hat und nicht auch in irgendeiner Form sinnvoll ist, in gewissen Situationen. Aber viele Menschen heutzutage spüren sich nicht mehr körperlich. Die wissen überhaupt nicht, was passiert eigentlich, wenn ich mich von der Rückenlage möglichst kreativ 10-mal hintereinander nur in den Stand bewege und das jedes Mal auf eine andere Art und Weise. Okay, das ist meistens das Gleiche und meistens auf die gleiche Art und Weise und meistens auf die gleiche Seiten.
Ja, und am Ende ist es völlig wurscht, wer das ist, ob es ein Leistungssportler ganz ist. Genau. Die stehen alle da und haben Fragezeichen im Kopf.
Absolut, doch. Absolut. Und das, war die, ja, und das war die Idee, Markus, einfach wirklich diese natürliche Bewegungsfähigkeit wieder zu triggern, die in uns allen steckt. Weil vor ein paar hundert Jahren haben wir uns alle noch anders bewegt. Okay, und unsere Schultern zum Beispiel, unsere Schulterblätter sind in erster Linie da, dass wir uns irgendwo hinhängen können, dass wir hangeln können, dass wir kraxeln können. Wer macht das heute schon noch in der sogenannten zivilisierten Welt?
Das war ja wirklich so mein Augenöffner, wo du mir mal gesagt hast, wie damals meine Schulterblätter beieinander waren, wie meine hintere Kette beieinander war, wo ich mir gedacht habe, boah krass, du jetzt machst halt damals, als wir uns kennengelernt haben, roundabout 10 Jahre Leistungssport. Und du hängst umeinander. Alles nur vordere Muskulatur, überhaupt keine ausgeprägte Muskulatur, nichts connected. Einfach nur Attacke und Vollgas, aber ohne Gefühl. Und das war dann auch, und da habe ich wirklich lang drüber nachgedacht, jetzt auch so die letzten Wochen, als ich mich dann auch so ein bisschen auf die vorbereitet habe, wenn ich gedacht habe, wir haben eine Zeit gehabt, da haben wir wirklich frei trainiert. Und dann hat es die letzten Jahre oder die letzten 1,5 Jahre oder was noch mehr Zeit gegeben, wo dann auch von meinem damaligen letzten Trainer, den ich gehabt habe, nur mal so Vorgaben gekommen sind. Und da habe ich gemerkt, da hat es wieder ein bisschen stagniert. Den größten Fortschritt bin ich persönlich gegangen, als wir wirklich nach Intuition trainiert haben. Also wirklich auch gesagt haben, wir haben davor uns ja immer unterhalten, wie geht's da? Du hast mir angeschaut, wir haben ein paar Warm-up-Übungen gemacht, du hast gesehen, so was passiert bei mir, wie bewegt er sich halt, was tut einem gut, was tut einem nicht gut, wie war die Belastung, braucht er eher ruhiger, braucht er eher intensiver? Und da sind die größten Fortschritte gekommen und ich weiß das jetzt auch noch so im Nachgang, als ich dir das dann gesagt habe, dass da jetzt das die Pläne waren und das sollte man so durchtrainieren, habe ich schon die Irritation gespürt. Ja, ich hab eine erkennbare Irritation gespürt.
Um das jetzt nochmal kurz anzuschauen. Also das ist genau nämlich das, weißt? Die Erfahrung, die kann man nicht mit einem Studium wettmachen. Und ich habe schon mit so viel Sportwissenschaftlern zu tun gehabt in meinem Leben, die wissenschaftlich dir, was weiß ich, alles runterbeten konnten, was in die Bücher drin steht. Aber wenn ich sie ja Bewegung machen habe lassen, gewusst habe, die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Also was Bewegung betrifft und wie man sich natürlich bewegt. Und das ist also, es gibt andere, aber es gibt solche auch genügend. Und ich bin auch überhaupt kein Wissenschaftler, sondern ich bin ein Mensch, der von Erfahrung lebt und der gern experimentiert und erforscht. Weil das ist im Grunde genommen das, was unseren Horizont erweitert. Weil was in die Bücher drin steht, ist nett und schön. Ich habe für meine ganzen Ausbildungen auch alle möglichen Muskeln lateinisch auswendig lernen müssen mit Ansatz und Ursprung. Ich weiß es bei den wenigsten noch.
Ja, das ist ja
weil das, was bringt mir das? Aber was mir was bringt, ist, wenn ich selber eine Verletzung gehabt habe und wie ich mit der Verletzung umgegangen bin, um die Verletzung wieder wegzukriegen und diesen verletzten Teil danach noch stärker gemacht habe, als er jemals vorher war.
Ja, und ich finde das ganz spannend, wenn du sagst, du weißt, wo ist der Muskel, wie heißt er, was ist sein Ansatz und so weiter. Nur, das hat ja nichts damit zu tun, dass du weißt, wie du ihn ansteuerst.
Genau, und dieses Gefühl, das kannst du nur mit Übung und mit wirklich mit Untersuchung und Erforschung auch wirklich spüren. Und das heißt noch lange nicht, dass jeder Sportler das spüren kann. Mhm. Weil wenn ein Eishockeyspieler immer nur seine Bewegung nach außen macht und so weiter, dann verlernt er, wie er sie zum Beispiel rückbeugt, weil die Wirbelsäule überhaupt nicht mehr in die Lage versetzt wird, sich zu strecken. Die ist ständig in einer gebeugten Situation. Und damit bist du natürlich ständig im Hüft- und Beckenbereich ständig verkürzt, also ständig eigentlich in einer Zwangslage. Das heißt, der Eishockeyspieler müsste eigentlich aus meiner Sicht, und nicht nur im Sommertraining, sondern auch genau weil da wird ja auch oft differenziert, Sommertraining und Wintertraining und was weiß ich, sondern genau dann, wenn die Zeit am intensivsten ist, diese egalisierenden, neutralisierenden Übungen machen, damit nicht so viel Verletzungen entstehen oder chronische Verletzungen, die dann jedes Jahr nach dem Sommertraining, wenn man wieder das erste Mal auf dem Eis war, wieder aufbrechen, was ja bei vielen der Fall ist. Ich meine, ich habe mit vielen zu tun gehabt. Aber dazu muss natürlich ein Paradigmenwechsel mal stattfinden, auch bei den Trainern und bei den Coaches, das aus einer höheren Perspektive zu sehen. Ja, weißt du, und jetzt nochmal auf das Training zurückzukommen. Es gibt viele Übungen, die sind sicherlich gut und die sollte man auch regelmäßig machen. Aber wenn ich dann einen Trainingsplan einfach durchziehe, weil der so geschrieben ist und weil er in die Periodisierung passt im Hinblick auf einen Wettkampf oder eine Wettkampfsituation, trotzdem aber diese ganzen persönlichen, individuellen, menschlichen Dinge außen vor lass, dann führt genau das zu dieser Stagnation, die du angesprochen hast. Weil wenn man nämlich dann mal hergehen würde und sagt, okay, wir lassen den Trainingsplan mal komplett weg, auch wenn er wunderschön aufs Papier geschrieben ist, sondern mache heute mal eine komplett andere Session, die dein ganzes System total wieder zentriert, neutralisiert und eine ganz andere Schwingung einverleibt, dann wäre das viel, viel besser, als mit Biegen und Brechen einen Trainingsplan durchzuziehen, nur damit man am Ende das Gefühl hat, ich habe vermeintlich alles richtig gemacht.
Ja. Das ist ja das Spannende, wenn ich heute in den Kraftraum gehe, ich weiß bis zur ersten Übung nicht, was ich tue. Und das habe ich bei dir gelernt. Ich habe zwar eine Idee, ja, möchtest du jetzt Hypertrophie machen, möchtest Maximalkraft machen oder sonst irgendwas. Aber dann, ich switche oft, wenn ich mal sage, du, heute habe ich irgendwie Lust auf Kniebeugen und ich merke, du, das passt gerade nicht, ich möchte lieber was Einbeiniges machen oder sonst irgendwas, dann switche ich das halt auch währenddessen. Weil ich sage, du, nein, fühle sich halt nicht gut an.
Ja.
Und das zu fühlen auch, diese Freiheit im Training zu haben, das ist wirklich, das ist tatsächlich ein Geschenk und das macht unglaublich viel Spaß.
Ja, und es wäre so wichtig, dass das auch wirklich im Leistungssport, dass das viel mehr, aus meiner Sicht, viel mehr irgendwie noch integriert werden würde. Okay? Wie gesagt, jeder Sport braucht gewisse Übungen, du brauchst gewisse Strukturen, aber manchmal ist es auch gut, einfach zu sagen, heute lassen wir mal alles fallen und machen mal vollkommen etwas Intuitives, Kreatives, was das System oder die Systeme der Sportler komplett auf ein anderes Niveau bringt oder wieder in eine andere Schwingung und in eine andere Energie.
Ja, genau. Und da glaube ich, haben wir das größte Thema, gerade im Leistungssport, dass du so viel hast, die irgendwie nach einem getakteten Training gehen, aber dieses Gefühl erstens vielleicht gar nicht haben. Oder auch diese Energie gar nicht aufbringen wollen, sich mit so vielen Menschen oft dann gerade im Teamsport, wenn du jetzt einen Eishockey-Verein nimmst, du hast 25, 30 Spieler, dass du die wirklich da auch nein gibst mit der Energie und sagst, du, was brauchen die jetzt wirklich?
Ja.
Und vielleicht braucht der eine was anderes wie der andere.
Das ist der Punkt.
Und
du kannst nicht alle über einen Kamm scheren.
Genau.
Im Grunde genommen müsste man das im Sommer rausfinden, gerade wenn neue Spieler kommen. Okay, wie tickt der? Wo hat der seine Schwächen? Wo hat der seine Stärken? Das analysieren und dann braucht er einen individuellen Plan oder individuelle Struktur. Und dann kann man hergehen und so kann sagen, innerhalb von einer Mannschaft, der 3-4 Spieler, die sind ähnlich konfiguriert oder haben ähnliche Bedürfnisse oder brauchen ein ähnliches Training, die kann man zusammenfassen.
Ja.
Und dann kann man dann immer noch Fußball spielen oder Basketball spielen oder irgendwas Team-Spirit-mäßiges machen. Aber Aber am Ende des Tages, wenn man wirklich erfolgreich sei, wui, vor allen Dingen, wenn man kein großes Budget hat, dann bleibt einem aus meiner Sicht gar nichts anderes übrig.
Ja, und vor allem dann auch, wie du das schon gesagt hast, diese neutralisierenden, regenerativen Übungen nach dem Spiel, wie auch immer, zur Regeneration nach dem Training,
ja,
dass die Spieler einmal wissen, du schau mal her, es gibt auch was, dass ich sagen kann, du, ich kann meinen Körper öffnen, ich kann ihn aufmachen, ich kann das selbst machen, es muss nicht immer nur der Physio sein, sondern ich kann extrem viel, habe ich selbst in der Hand. Und diese Selbstermächtigung auch, das ist ja was ich, dieses Vertrauen auch dem Spieler in die Hand zu geben, dass du sagst, schau her, du hast da jetzt ein paar Möglichkeiten, ein Portfolio an Übungen, wie du deinen Körper bewegen kannst und jetzt geh mal in dein Gefühl rein und mach's. Ich meine, wenn er es nicht umsetzt, ist er selber schuld.
Ja.
Nur wenn du Leute hast, die sagen, die sind willig, die wollen und die haben einfach mal diese Idee, dann können sie ja eben genau auf diesen Pfad kommen, dass sagen, du, jetzt trainiere ich das, was sich halt gut fühlt. Oder ich öffne einfach mal meinen Körper und weiß genau, oder bei einer langen Busfahrt, ja, wenn ich Pause mache, dass ich mich mal durchbewege. Das muss ja nicht immer hartes Training sein, das kann ja einfach mal sein, dass man sich einfach mal ein paar ganz einfache Übungen macht, irgendwo, wenn man an der Raststätte steht, und dann wieder ein bisschen freier zurück einsteigt in den Bus oder ins Auto, wie auch immer.
Genau, und das, was du jetzt da ansprichst, das ist eigentlich ein natürlicher Impuls,
ja,
den man aber ständig überhört, weil wir einfach zu wenig auf den Körper hören und das wieder zu lernen, also wirklich auf den Körper zu hören, was braucht er eigentlich? Was fühlt sich gut an, nach beispielsweise einer längeren Busfahrt oder nach einer längeren Autofahrt? Langes Autofahren ist für mich Horror. Also keine Ahnung, ich muss mich da wirklich erst ein bisschen wieder grotbirnen, sage ich jetzt mal. Weil nichts ist schlimmer wie diese 92 Grad Winkelposition in Knie und Hüfte für unseren Organismus oder für unseren Bewegungsapparat. Und das kann man natürlich schulen, indem man die Leute wirklich auch so ein bisschen an die Hand nimmt, weil man kann ihnen ja gar keinen Vorwurf machen, weil das ist ja von klein auf, geht ja das teilweise schon so los, dass eigentlich die Leistung im Vordergrund steht und gar nicht irgendwie die Entwicklung des Systems und ein richtig fähiger Körper, ein Körper, der gut behandelt wird, okay? Ich sage jetzt mal wirklich, der artgerecht gehalten wird. Der ist auch in der Lage, Dinge zu tun, obwohl er kein Spezialist ist, aus dem mehr oder weniger Stegreif heraus, um irgendwann einmal intensive Bergtour zu machen oder sonst irgendwas, irgendeinen Sport zu machen, den er vielleicht Jahre nimmer gemacht hat oder den er eigentlich nie richtig intensiv gemacht hat, weil sein System einfach für Bewegung vorbereitet ist. Schau, ich bin heuer zum Beispiel mit meinem Schwiegersohn in 7 Tagen nach Rom mit dem Radl gefahren. Ich bin kein Radlfahrer, überhaupt nicht. Mit einem Radl mit Schutzblecher drauf und was weiß ich alles und so weiter. Wirklich war intensiv. Aber letztendlich der Körper mit damals 56, der hat es einfach durchgezogen und hat gesagt, okay, das macht er einfach. Und ich habe mich von Tag zu Tag eigentlich irgendwo auch wohler gefühlt. Also ich bin richtig reingekommen und habe dann irgendwie, es war schon intensiv. Also ich will nicht sagen, dass mich nicht irgendwo geschlaucht hätte auch. Aber auf der anderen Seite, das musst du einfach einmal kennen als Nicht-Radlfahrer, dass du sagst, sowas mache ich. Und das meine ich damit, wenn du deinen Körper immer wieder so behandelst, artgerecht, dass er in der Lage ist, immer wieder neutralisiert zu werden, dann kann er auch irgendwas Intensives mal machen, auf was man Bock hat, auch wenn man jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang drauf trainiert hat.
Und steckt es dann auch gut weg.
Genau.
Ja. Stefan, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden.
Definitiv, ja.
Hast du Lust auf 3 Abschlussfragen?
Ja. Ja?
Ja?
Mhm.
Hast du eh keine andere Wahl?
Nein, ich habe eh keine andere Wahl, genau. Ich habe auch überhaupt keinen Plan, wie lange wir jetzt da schon sitzen.
Ja, ich habe auch nicht geschaut. Der Alex grinst schon. Wahrscheinlich länger. Stefan, was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Mehr nichts. Mhm. Nichts im Sinne von dieses Nichts, aus dem alles kommt, noch mehr zu sein, also noch mehr in dieses Nichts einzutauchen. Und dieses Nichts ist nicht gemeint mit Nichts im herkömmlichen Sinne, sondern dieses Nichts, was die Freiheit betrifft, weil die Freiheit braucht's nicht, braucht nichts, um frei zu sein. Also materiellen Dingen und so weiter oder an diesen klassischen Dingen, das ist weniger wichtig geworden.
Ganz schöne Antwort. Ich glaube, das ist wirklich ein schöner Impuls für viele Leute da draußen.
Ja, also es ist wirklich so, es ist einfach, die eigentliche Erfüllung des Seins kommt, wenn du eintauchst ins Nichts.
Weil da komischerweise ja irgendwie Antworten.
Weil da alles sind. Da ist. Ja. Da fehlt nichts. Ja. Ist paradox. Im Nichts fehlt nichts. Ja. Und wenn nichts fehlt, dann bist du überglücklich.
Ja, das ist eine super, super schöne Antwort gewesen. Danke da schon mal. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Gern so, dass irgendein Impuls oder irgendeine Inspiration geholfen hat, um in ihrem Leben irgendwo glücklicher, zufriedener, gesünder, weiser zu werden. Oder einen Weg einzuschlagen oder eine Weiche zu stellen.
Ja. Ich kenne allein gerade hier im M2H, jetzt lass mich nur überlegen, inklusive mir 5 Leute, die das auf alle Fälle bestätigen können.
Das freut mich. Also das ist im Grunde genommen das, was runtergeht, wie das ist wie Balsam für die Seele, weil das ist echt das Höchste.
Ja, schön. Letzte Frage, was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ein erfülltes Leben ist ein Leben im Einklang mit den Seinspotenzialen, die in uns allen individuell angelegt sind. Wir ihnen erlauben, dass sie an die Oberfläche kommen und wir diese Seinspotenziale, die einzigartig sind, zum Ausdruck zu bringen, für unser eigenes Glück und zum höchsten Wohle aller.
Da braucht es nicht mehr viel drauf zum Sagen. Stefan, wow, vielen, vielen Dank. Also es hat mir unglaublich viel Freude gemacht.
Und mir auch.
Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass du trotz dem intensiven Leben, das du lebst, dir Zeit genommen hast, heute an der ganze zu kommen und dass wir einfach geratscht haben.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Super. Stefan, danke dir.
Danke auch.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.